Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, Steiger, du tippst hier noch schön.
Ey, die letzten Jokes werden hier noch eingebaut.
Na gut.
Steiger hat neues Material.
Testet er gleich aus an uns.
Ich habe aber wirklich schöne Zitate gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Woche am Start wart im großen Hip-Hop-Zirkus. Nicht so wirklich, oder?
Ich hatte eine mega stressige Woche. Ich habe fast gar nichts mitbekommen.
Herzlich willkommen, Felix Lobrecht. Warum war deine Woche so stressig?
Weil ich...
Neue Bundesregierung, Ampelkoalition.
Weil ich musste mich mit Lars Klingbeil rücksprechen. Nee, Spaß.
Wer ist Lars Klingbeil nochmal?
Ich glaube, der war im Wahlkampf Generalsekretär von der SPD. Und jetzt ist er zusammen mit Saskia Esken Parteivorsitzender.
Was? Mhm. Aber das war doch dieser Hugo Walter Borjans vorher.
Norbert.
Was habe ich gesagt?
Hugo.
Norbert.
Ich glaube, du hast gerade so einen Mix aus Hugo Egon Balder und Norbert Walter Borjans gemacht. Ja, nee, ich hatte irgendwie voll viele Termine. Wir hatten letzte Woche Freitag irgendwie Ticket-Release für die neue Tour. Und da muss ja vieles gemacht werden.
Wurde schon ausverkauft oder?
Naja. Ich bin ja eigentlich hier, um Promo dafür
zu machen. Macht gar keinen Sinn mehr,
oder? Macht gar keinen Sinn mehr, das war über Nacht ausverkauft.
Willst du absagen? Willst du aufstehen und gehen? Wir können auch hier alleine.
Ihr seid doch bei mir.
Das ist ja egal.
In meinem Studio hier.
Wir können ja die
Attitude ist Attitude. Du könntest auch in deinem Studio aufstehen und gehen.
Ja, stimmt eigentlich. Ja. Nee, ich freue mich ja trotzdem. Bin ja einmal im Jahr bin ich ungefähr zu Gast. War es dieses Jahr, wo wir mit Gerrit?
Ich glaube, es war schon
Ende
dieses
letztes,
Jahr.
Oder?
Und ich habe sehr viele Reaktionen erhalten. Ey, Felix Lobrecht war der Sympathischste in dieser Runde.
Ah ja, und das bei euren Hörern, das will was heißen.
HörerInnen.
HörerInnen. Ja,
die anderen Reaktionen kamen alle, bevor ich es gehört habe. Also nur die Ankündigung war, rechtsextremer Felix Lobrecht wieder. Schön am Abkumpeln hier, Alter, mit Rechten darf man gar nicht reden und so. Und dann habe ich gesagt, hört mal die Folge, ich glaube...
Ja, aber nicht... Mit Rechten redet man nicht. Das ist witzig.
Ey, Thema, ja. Mit Rechten redet man nicht. Hast du Matti Seliger mittlerweile gesehen bei Boogie und Belasch?
Nein.
Das war echt zum Abgewöhnen, Alter. Ich dachte ja irgendwie, das wird ganz witzig, aber es war dann echt irgendwie...
Wer ist Matti Seliger?
Martin Seliger. Martin Seliger ist Soziologe, war auch schon bei uns in der Sendung, hat ein Buch über Gangster-Rap geschrieben. Das macht er aber in seiner Freizeit. Mhm. Der ist eigentlich Gewerkschaftsforscher, aber in seiner Freizeit forscht er zu Gangster-Rap. Ja. Und dann ist er eingeladen worden zu 100% Real Talk da von Boogie und Belasch und hat sich gedacht, Mann, ey, den müsste man das doch mal sagen. Den müsste man doch richtig mal so auf den Zahn fühlen. Und dann war er dort und das ging wohl in die Hose.
Es ging nach 10 Minuten wieder um Pädophile bei den Grünen und so. Und das ist ja auch jetzt hier alle, das wird hier langsam en vogue gemacht, dass man hier irgendwie Kinder... Ja, Leute, genau, okay.
Ja, das ist halt echt wirklich die große Frage, wie man auf so eine Schiene dann halt irgendwie so reagiert. So.
Naja. Aber in welcher Funktion war er bei euch in der Sendung als Gangster-Rap-Forscher?
Als Freund von Steiger eigentlich.
Als Gangster-Rap-Forscher und er ist ein Kumpel von mir und er ist halt einfach wirklich auch ein Typ, der... bestimmte Sachverhalte so richtig cool auf den Punkt bringen kann. Mhm. Und eigentlich hätte ich auch gedacht, so durch seine, also so scheinbar naive, penetrante Art, kann er diese Typen auch wirklich aushebeln.
Ah, ja.
Hätte ich wirklich gedacht, aber anscheinend war das dann...
Aber was forscht man zu Gangster-Rap? Ich habe den Podcast nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Mich interessiert vielmehr, was er zu Gangster-Rap forscht.
Na, also seine These ist immer so zwischen Empowerment und reaktionäre Scheiße.
Mhm.
Um das Klischee des Gangster-Rappers oder des bösen arabischen Mannes irgendwie zu bedienen, muss dieses Bild halt eben auch erst existieren. Also zum Beispiel das Bild des gefährlichen Taliban, was Bushido auf seinem Sonny Black-Cover gehabt hat, ja, das musste erstmal aufgebaut sein und etabliert sein. Und das hat nicht Gangster-Rap gemacht.
Ja, ja.
Ja? Oder das hat nicht die Popkultur gemacht, sondern das ist natürlich so ein Klischee, das in den Medien reproduziert wurde. Und deshalb konnte es Bushido dann auch auf sein Album machen und jeder hat das dann verstanden als Provokation. Ansonsten, wenn dieses Bild nicht existieren würde, des gefährlichen Menschen mit Turban. Wäre das halt irgendein Dude mit Turban und jeder würde sagen...
War der im Urlaub?
Ja.
Ganz komische
Message. Natürlich.
Ja klar, man könnte da jetzt auch noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ja okay, aber warum ist denn dieses Bild überhaupt ein Bild in the first place? Also warum ist es denn ein interessantes Motiv? Man kommt da immer relativ schnell doch an so einen Huhn-oder-Ei-Punkt, weiß ich meine.
Naja gut, aber...
Also so ein Turban-Taliban-Bild hätte ja gar keinen Nachrichtenwert, wenn es dieses Problem nicht irgendwo gegeben hätte.
Ja, aber das Problem ist zum Beispiel, das fand ich auch wiederum interessant bei diesem Yuval Harari, der darüber gesprochen hat, zum Beispiel, wie funktioniert Terror? Terror ist Theater. Ja, Terror ist nicht effektiv, ist keine effektive Kriegsführung. Wenn du Krieg führen möchtest, brauchst du einen B-15 Flächenbomber und der macht dir Afghanistan platt. So. Um dann politisch überhaupt ein Gewicht zu haben, musst du Theater spielen und musst du also quasi diese Bilder provozieren. Und das ist dann die Bildsprache oder das ist dann die Waffe dieser Terroristen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, aber das bestätigt ja quasi meinen Punkt. Also damit das Bild überhaupt erst ein Bild ist, was irgendwie die Runde macht, ist was vorgefallen.
Ja, aber auf der anderen Seite muss es natürlich dann im Westen auch wirklich als dieses Bild aufgegriffen werden. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, so, also rein quantitativ ist das ohne Belang, was da passiert, dann würde das nicht funktionieren.
Naja, was heißt rein quantitativ ist es ohne Belang? Also auch wenn es jetzt auf die Gesamtbevölkerung der Welt gerechnet natürlich belanglos ist, aber sind da ja trotzdem im Zweifelsfall 20 Leute gestorben.
Ja gut, aber wie viele Leute sterben beim Flächenbombardement an der amerikanischen Luftwaffe?
Ja klar.
Oder der europäischen Luftwaffe.
Bei diesen Sachen ist ja das Problem, dass es halt voll schwer personalisierbar ist. Mhm. Also da ist es ja richtig schwer, irgendwie einen Schuldigen zu identifizieren.
Bei Terror funktioniert es halt.
Ja, klar. Bei Terror funktioniert es halt, klar. Da hast du iconic Bilder so. Ja. Und irgendwie ein weißer Mann in einem Anzug sieht einfach nicht bedrohlich aus. Irgendein Araber mit so einem Bart und Turban und irgendwie einer Machete dann schon eher. So.
Naja, aber zu Zeiten, als die gegen den kommunistischen Erzfeind gekämpft haben,
so,
und die Sowjets...
Da sind wir. Lange mal gebraucht.
5 Minuten.
Nein, und die Sowjets im Land waren, ja, da waren das die Freunde.
Ja, klar. Die USA haben das ja früher mitfinanziert im Kampf gegen den Kommunismus. Und was war los bei Hip-Hop?
Zu viel. Wirklich zu viel, als dass wir jetzt so lange über irgendwelche alten Kamellen aus dem Kommunismus reden könnten.
Ja, gib mir mal ein paar Schlagzeilen. Ich habe gar nichts mitbekommen, außer dass... meinem Homeboy Roos wieder gut geht. Schöne Grüße.
Aber Schöne Grüße an dieser Stelle.
Welcome back in der echten Welt, ey.
Ja, da freue ich mich wirklich. Hast du mit ihm telefoniert?
Ja, wir haben jeden Tag geschrieben in der Zeit tatsächlich. Weil er mir noch Geld schuldet, mir Spaß.
Der kaputt mein 20 Euro, Alter.
Seinem Anwalt, den er ins Krankenhaus zitiert hat, hat er aber gesagt, und Felix kriegt auch noch.
Ich krieg doch meine 20 Euro.
Kriegt auch noch was.
Schreibt ins Testament.
Von diesen wahnsinnigen Bitcoin-Einkünften, die ich so generiert habe, da kriegt Felix auch noch was ab.
Stimmt, darüber habt ihr geredet, ne?
Ich habe mit Bitcoin wirklich gar nichts.
Ah, ich hab jetzt gerade gesehen, du bist kragenlos. Sorry, ich laber dich ja 5 Tage schon mit Bitcoins voll, Alter. Das ist voll unangenehm gerade. Nee, Ali hat sich von Arafat getrennt. Aber also das Managementverhältnis ist aufgelöst.
Aber wir sind doch jetzt eigentlich noch im... was ist denn los? Ich habe hier einen brandneuen Track von Mary J. Blige, den ich gerne anmoderieren würde.
Ja, mach mal.
Du hast 7 Songs mitgemacht und nicht meinen. Was bist denn du für ein Ziehvater?
Tja.
So einer, Alter. Mary J. Blige, kennt ihr noch? Die von U2. Ich glaube, es hackt, Alter.
Von U2?
Markus Steiger, Rabenvater.
So.
Was hat denn Mary J. Blige mit U2 zu tun?
Die haben mal einen Song gemacht, ist doch egal jetzt.
Wann?
2007.
So, Mary J. Blige is back mit Amazing. Den möchte ich jetzt auf die Playlist
machen. Amazing. Gut, damit wäre die Begrüßung abgeschlossen, Steiger. Ab in die News, aber schnell.
Die Themen der Woche.
So, also du hast einen Song rausgebracht. Und, läuft gut?
Naja, wer will das wissen? Du? Interessierst dich jetzt ernsthaft oder weißt du, dass ich jetzt drauf gestoßen habe?
Ja, wirklich.
Ja, läuft gut, Steiger.
Ja, das freut mich.
Die Zahlen sehen blendend aus.
Aber hattest du, also ich habe ja jetzt quasi auch das erste Mal seit 1,5 Jahren Pandemie wieder so Solo-Tickets in den Verkauf gegeben und für ein eigenes Programm, eigene Tour und so. Und ich war, glaube ich, so aufgeregt wie ja, wie ganz am Anfang, weil das so, du weißt ja auch nicht, wie viel ist da noch übrig geblieben von dem, wer will mich denn noch sehen nach 2 Jahren Pandemie? Also ich war richtig aufgeregt, als ich mal wieder was released habe. Wie war es bei dir?
Check ich. Ich habe probiert, mich nicht so reinzusteigern. Es kommt voll viel Feedback und ich hype mich dann so hoch und dann kannst du ja nur danach in so ein Loch fallen irgendwie gefühlt. Oder ich probiere mich da so halbwegs auszuleveln. So, es macht auch Spaß, den Track zu hören, bevor der raus ist. Ist schon okay. So, ja, der wird dann draußen sein, den können ein paar Leute hören und so, ja, schreiben vielleicht so, ja, ist schon okay und so. Und dann, als ich aber gemerkt habe, so, okay, jetzt in 10 Minuten kommt der raus und Leute wissen das und Leute hören den dann, dann war ich schon kurz so aufgepeitscht wieder. Aber es war voll schön. Ich habe probiert, nicht die ganze Zeit die Streams zu zählen und so, oh, Alter, jetzt schon wieder einen neuen Disc geknackt, oh, geil, Alter, Leute. Ja. Sondern einfach nur zu genießen, was die Leute schreiben und den Schwung mitzunehmen und ey, einfach am Ball bleiben und nicht so lange mit Feedback aufhalten und bla. Und bei dir?
Ja, wir haben hier, wir sind ja gerade bei mir im Büro, /Studio für die Hörer da draußen. Und wir haben hier am Freitag, als die Tickets rauskamen, die kamen am Freitag um 18 Uhr, habe ich quasi so den Teil meiner Crew, die in Berlin sind, hier alle versammelt und wie ein paar Kumpels, haben wir ein bisschen was gegessen, getrunken und quasi so einen Countdown gemacht zum Ticket-Release. Und ich wollte aber auch extra, dass hier Leute sind und wir so ein bisschen Musik hören und einfach und so abgelenkt sind, damit ich nicht die ganze Zeit irgendwie, wir haben so einen Fernseher draußen hängen, da haben wir quasi die Ticketstände so rauf projiziert, wie so ein Startup, was an die Börse geht, dass man es die ganze Zeit verfolgen kann. Aber ich wollte einfach nicht am Handy sein die ganze Zeit und so. Deswegen war das dann eigentlich, also es war voll der coole Abend.
Aber warum denkt ihr, dass euch keiner mehr hören will oder dass die Leute sich da nicht mehr dafür interessieren würden?
Nein, also bei Musik kann ich es nicht beurteilen, aber bei mir ist halt, na, Comedy ist halt eine Live-Geschichte, so Stand-Up passiert live und wenn du einfach diesen Kontakt zu den Zuschauern eine ganze Weile lang nicht hast, dann kommst du irgendwann in so irrationale Spiralen, so ja, wer weiß, ob die sich überhaupt noch interessieren, ob die dann wieder kommen, weißt du? Weil wenn du so im normalen Business bist und jeden Tag irgendwie deine großen Shows hast, dann siehst du ja die Leute. Aber wenn du das länger nicht hast, dann kommt man einfach ganz schnell in so eine komischen, irrationalen...
Aber gab es in der Zwischenzeit andere Formate oder andere Sachen, wo du den Eindruck hattest, die haben dich überholt? Oder die Leute gehen besser mit dieser Situation um oder haben jetzt irgendwelche TikTok-Formate und die Leute interessieren sich eher für diese Typen, die auf TikTok groß sind und kommen nicht mehr zu deinen Shows?
Ich wähne mich ehrlich gesagt nicht in Konkurrenz mit anderen Comedians. So, nicht weil ich jetzt so mega krass bin, sondern weil ich glaube, dass wir keine Konkurrenten sind. Also wenn sich jemand ein Ticket für einen Comedian XY kauft, dann heißt es ja nicht, dass er sich nicht auch eins für mich kauft. Oder umgekehrt, weißt du, ich meine. Also ich habe irgendwie probiert, mich nicht zu blamieren in der Pandemie. Nicht irgendeinen Scheiß, also kein peinliches Lockdown-Gaga zu machen, so wie es einige gemacht haben. Schöne Grüße an die Kollegen und irgendwie probiert, bei mir zu bleiben mit dem, was ich mache.
Was war peinliches Lockdown-Gaga?
Alter, wenn da irgendwie jeder anfängt auf einmal mit irgendwelchen Twitch-Livestreams und TikTok-Tänze hier und irgendwelche Pine-Low-Shows ohne Publikum da ist.
Stand-up ohne Publikum, so wie Streaming-Konzert.
Ja.
Ist ja noch geiler. Ja,
aber diese Streaming-Konzerte haben auch nicht richtig gezündet.
Die haben nicht richtig gezündet, aber da bist du wenigstens... wenn es nicht funktioniert, hast du immer noch Musik im Raum. Weißt du?
Ja, und vor allem so alleine... weißt du da weniger, ob es funktioniert. Ja, weißt du, also so ein Witz ohne jemanden, dem du es erzählst, ist ja...
Das ist halt komplett pointless. Also immer, wenn wir auftreten konnten, habe ich es gemacht, so viel wie es ging. Und in den Momenten, wo komplett Lockdown war, haben wir hier so ein bisschen ein paar YouTube-Sachen gemacht oder ich habe irgendwie Podcast gemacht. Ich habe einfach so meine Wohnung renoviert und so andere Sachen angekümmert.
Also ich habe den Eindruck, dass die Leute jetzt voll heiß sind drauf. Also denen kannst du so quasi alles vorsetzen und ey, Hauptsache, es geht los und wir können raus.
Ja, wobei viele, also glücklicherweise hatte ich das Problem nicht, aber ganz viele Veranstalter berichten auch, dass obwohl es jetzt wieder geht, dass sie es richtig schwer haben, ihre Tickets zu verkaufen.
Ja, weil die Leute Angst haben.
Weil die Leute ein bisschen Angst haben und weil die Leute irgendwie nicht mehr so dran gewöhnt sind. Oder ist ganz...
Ja.
Also wenn man jetzt so ein mittelgroßer Comedian oder so
ist. Also ich kenne das nur aus der Gastronomie gerade, also dass verschiedene Wirte auch gesagt haben, ey, bitte sperrt die Läden wieder zu. Also so wie wir jetzt gerade auf sind, ist es richtig, richtig Banane, weil die Leute kommen nicht, sie machen jeden Tag Minus. Echt, alle Weihnachtsfeiern sind jetzt abgesagt worden. Mehr oder weniger. Also der Dezember ist ja der Weihnachtsfeiermonat und eigentlich normalerweise hat so eine Gastwirtschaft halt irgendwie immer jeden Abend eine 10er bis 20er Gruppe da, alles abgesagt worden und die Leute kommen nicht, weil sie sich nicht trauen oder...
Man kann ja auch bestellen. Warum eigentlich? bestellen. Lass uns da nicht in diese Spirale.
Ich will jetzt endlich wissen, was mit Hip-Hop los ist.
Hör mir zu.
Ist mit Hip-Hop
Kapi roasted einen Elefantenpark in Thailand. Habt ihr das mitbekommen?
Entschuldige bitte. Darf ich dieses Kapi Zitat vorlesen?
Kapi ist im Familienurlaub.
Ich wollte es beim Zitat erraten. Ich habe es beim Zitat erraten gehabt. Guckt euch den Schwanz da oben an. Er reitet einfach auf einem Elefant. Die Sachen wären gewesen. Tschüsses über Cem Özdemir, der als neuer Bundeslandwirtschaftsminister auf eine Kuh ins neue Ministerium geritten ist. Kuh oder Elefant, who cares? Kapital Bra, der in Thailand Urlaub mit seinen Kindern macht und hier nie wieder nach Thailand kommen will. Wladimir Putin über den indischen Premier, der auf einem Elefanten reitet und nicht wie Putin oben ohne auf einem weißen Pferd. Oder Cem Özdemir, neuer Landwirtschaftsminister beim Besuch des Roncalli-Winterzirkus.
Ja.
Das war Kapi.
Fun Fact, Zirkus Roncalli hat keine lebenden Tiere mehr.
Ich weiß.
Finde ich ganz komisch.
Ich weiß aber schon seit Jahren.
Auf vegan angelehnt.
Nein, das ist aber neu. Das machen die erst seit 1-2 Jahren, glaube ich, oder? Ich habe mich mal mit dem Besitzer vom Zirkus Roncalli gestritten.
Wie heißt der?
Im Grill Royal?
Keine Ahnung. Nee, ich war irgendwann bei irgendeiner bekloppten Fernsehshow mitgemacht und da haben wir in diesem Zirkus gedreht und das, was die sich da vorgestellt haben von der Produktionsfirma, fand ich einfach nur peinlich. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann kam wirklich dieser Zirkusdirektor, kam dann zu mir, ja, der sah wirklich einfach nur peinlich aus.
Ballonhose.
Und der kam dann so zu mir, hat dann so geguckt, ja, okay, und wer ist hier zu cool für unseren Zirkus? Wer ist hier zu cool? Er hat gesagt, was ist zu cool? Ja, quatsch mich nicht voll, ey, mit deinem komischen Zirkus hier, ey.
Und, wie hat es geändert?
Ja, ich habe das nicht gemacht.
Joko und Klaas haben es gemacht.
Ich habe es nicht gemacht, was sie von mir wollten und der Zirkusbetreiber war bockig.
Sag mal nur kurz, was die wollten.
Ich glaube, die wollten mir... Also in die Clownerie wollten die mich einführen. Und da hatten die halt ihre zwei Clowns, die da anscheinend auftreten. Und die wollten dann, dass ich da mit denen so ein paar Clown-Sachen übe.
80?
Also Clowns sind ja auch so ein bisschen zu alt immer. Eine komische Beobachtung. Clowns sind irgendwie immer Ü40.
Ja. Das ist der zweite Bildungsweg. So. Ja. Geschminkt nochmal neue Karriere.
Du probieren. Weißt, dass das eine riesige Scientology-Veranstaltung ist, der Zirko Roncalli.
Das weiß ich natürlich nicht, Steiger.
Weil Roncalli, I call Ron. Ron L. Hubbard ist der Gründer,
okay.
Gründer der Scientology-Kirche. Und dieser komische Zirkusdirektor ist ein Operating Titan.
Ah,
das ist höchste cool. Stufe der Scientology-Kirche durchlaufen. Nein,
die heißen gar nicht so.
Doch, die heißen wirklich Operating Titans.
Nee, das weiß ich, aber dass die nicht Ron. Ich dachte, die heißen so mit Nachnamen Roncalli einfach.
Nein, das hat er sich ausgedacht.
Der sah ziemlich deutsch aus.
Der heißt natürlich Hubert.
Ron Kalmund heißt der.
Nee, aber diese Geschichte wurde sehr, sehr lange über Zirkus Roncalli erzählt. Keine
Von
Ahnung,
dir.
Ob es
ja,
so ähnlich wie Günther Jauch, der in diesem einen Puff. Egal.
Darüber dürfen wir nicht reden. Ja, ich konnte den Kapi Rose auf jeden Fall verstehen, weil ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meinen Thailand-Urlaub, in dem ich zu einem Schweizer Touristenführer in die Fänge geraten bin, der meinte so, ach komm, ihr sprecht Deutsch, das gibt's ja nicht, kommt ihm vor, komm
so, das gibt's ja nicht,
ich zeig euch die ganze Insel.
Hier in Thailand, komisch,
und dann, ihr sprecht Deutsch. Und dann war der erste Stopp, war gleich morgens an so einem Elefanten, und ich weiß nicht, was wollen wir jetzt hier machen, ist doch schon interessant, und dann saßen die da eben auch so oben drauf und haben den Elefanten mal mit so einem Kaminkehrer so auf die Stirn gehauen, wenn der irgendwo lang wollte, wo die nicht wollten, weil ich so, jo, was denn hier los, Leute? Ach, das ist nicht schlimm, der ist ein kleiner Lausbub, so wie manche Menschen auch kleine Lausbuben sind und da muss man einfach mal ab und zu ja, mit dem Kaminkehrer auf die Stirn hauen, so wie bei Menschen einfach. Egal.
Ja, Sugar MMFK hat seinen deutschen Pass bekommen.
Reisepass, korrekt.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Sollte ja vor 1,5 Jahren noch abgeschoben werden.
Richtig.
Hat sich, sich durchgesetzt. Sein Statement dazu war auf jeden Fall, so für euren Support bin ich so dankbar, weil hättet ihr mir nicht geschrieben, ich hätte mich auch irgendwie illegal über Wasser gehalten wieder. Ich war schon so abgefuckt auf den deutschen Staat und so, aber so viele haben geschrieben, nein, bleib auf der geraden Bahn und Dings, zieh durch und wir warten auf deine Musik und da. Hat auch mehrere Songs zwischendurch rausgebracht, die so dieses Aufenthaltsthema thematisieren und es hat funktioniert.
Der hat aber das Trikot von Paris von ihm, das ja, ne? Ja.
Aber das passiert tatsächlich immer wieder, dass Leute hier geboren sind und einfach die falschen Papiere haben und
ja, dann klar,
nach 20, Alter. 25 Jahren irgendwie nach Serbien oder in Kosovo abgeschoben werden sollen. Elif würde keine OnlyFans machen, hat sie gesagt.
Ich wollte gerade fragen.
Würdet ihr Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Also Maskulin hat ja OnlyFans rausgebracht.
Wer ist das eigentlich das Flairphone jemals gekommen? Weißt du noch?
Der das Flairphone war doch die Nummer, wo man ihn anrufen konnte.
Ja, genau. Oder? Der hatte doch mal diese Idee irgendwie.
Das gab es. Da gab es auch dann etliche YouTube-Videos, wo Leute dann so, hä, wir verarschen Flair an sein Telefon und sowas. Und dann das ganz schnell wieder eingestellt.
Okay, zurecht. Aber würdet ihr, ist das eine Option,
jedes zu abonnieren?
OnlyFans zu machen?
Hä, nein, warum?
Nee, sehe ich auch nicht.
Es sei denn, jemand steht auf meine Füße.
Ich glaube, OnlyFans hatte zwischendurch mal, also die haben ja, das hat ja sexuell angefangen, glaube ich, und dann wurde es auch relativ groß. Und dann wollte OnlyFans, glaube ich, wollte so ein bisschen den Wirecard-Move machen und so raus aus der Schmuddelecke. Und haben die gesagt, nee, kein Sexual Content mehr. Dann halt alles zusammengebrochen. Ah, doch, wir machen doch wieder mit Bumsen.
Jetzt, war nur Spaß,
jetzt,
Leute.
Jetzt ist wieder alles erlaubt. Ja, nee, ich würde auch kein OnlyFans machen.
KDM Shay, den wir ab und zu spielen, der hat jetzt einen OnlyFans.
Was passiert dort?
Nee, ich glaube, es klingt immer nur so schmuddelig. Ich glaube, manche Leute bringen auch einfach, also ein bisschen so Patreon-mäßig, oder? Bringen auch einfach so exclusive Songs oder irgendwelche, zeige ich jetzt mal meine Wohnung oder
okay. Genau, und genau sowas. Das macht er nicht, sondern er hat Sex mit seiner Freundin, die auch OnlyFans hat.
Ah ja.
Was ist mit Bones? Der bewegt sich jetzt sehr stark auf OnlyFans zu, finde ich. Also mit seiner Freundin.
Das verfolge ich gar nicht, leider.
Ja, also da wurde ein Chatverlauf gepostet, wo dann so sie, ehrlich gesagt, auch vor allen Vieren und sie streckt so ihren Po in die Kamera und er hat natürlich dann so ein Emoji drüber gemacht, über die entscheidende Stelle.
Na dann.
Und das war aber so ein Chatverlauf, wo sie sich so, wir posten nur Scheiße, wenn wir horny sind. Und sie so, total willenlos, Pussy läuft aus.
Eigentlich müssten wir OnlyFans machen.
Geht, also why not? So, also wenn man eh schon alles so auf Instagram veröffentlicht, dann könnte man auch OnlyFans machen und hier ohne Emoji.
Ja, vielleicht will er das ja gar nicht. Vielleicht ist dieses Emoji die letzte Barriere. Ich finde es okay, wenn man das nicht macht, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch okay.
Ich finde es auch okay, wenn man das nicht auf Instagram postet, aber muss jeder selber wissen. Bones ist groß.
Bones ist groß, klingt so wie Gott ist groß. Bones ist groß.
War auch so ähnlich gemeint.
Ja,
ja, dann gab es ein Travis Scott-Interview. Mit Charlemagne.
Das habe ich mir gestern angeguckt.
Erste nach diesem Dings. Wie lange hast du ausgehalten? Komplett durch?
Ich habe es komplett durchgezogen, musste aber ein paar Mal stoppen.
Ja.
Also ich glaube, den ersten Stopp hatte ich so nach 4 Minuten, weil er 4 Minuten lang eigentlich nur You Know gesagt hat.
Ja.
Also You Know, You Know.
You Know, shit's like crazy.
Ja, aber es ist auch irgendwie eine komische Situation, weil ich denke mir halt so...
Das Komischste, aber das ist trotzdem, er hat so, also keine Ahnung. Wenn du dir, weißt du, er wollte ja dieses Interview geben. So, er hat sich ja, ne, also, hey, ich will, dass wir jetzt hier mit den Fans mal was... Und er hat wie viele Wochen gehabt und das ist... was.
Ja, ja, klar, aber ich denke mir halt so, aber was kann er denn sagen? Also, weil natürlich ist es irgendwie... Er hängt da irgendwie mit drin, weil es sein Festival ist und er deswegen auch natürlich irgendwie verantwortlich ist. Aber andererseits, also ich meine, wir stehen ja beide auch auf der Bühne. Also du weißt ja auch, dass du von der Bühne aus dann, also er kann es ja dann vor Ort auch wirklich nicht beeinflussen. Also es ist ja dann nicht sein, es ist ganz komisch so.
Also was ich auf jeden Fall sagen muss, dass Leute sich das ein bisschen zu, oder jetzt so rückwirken, er hat ja noch drüber geredet mit, ja, und außerdem In-Ears und Dings. Weißt du, Leute haben sich schon sehr einfach vorgestellt, wie es ist, irgendwie da oben vor 50.000 Leuten zu stehen und dann sagt einer, ja, hier, hört mal auf. Und dann sagt, ach so, ja klar, na klar, dann machen wir mal aus. So, da ist ja so eine Lautstärke, gerade bei ihm, so den Punkt hat es mir auf jeden Fall gebracht.
Aber
all seine Statements waren so große Kurven um irgendein Eingeständnis rum oder um irgendein klares Statement, weißt du, es war alles so sehr...
Ja, ja klar, aber also das meine ich ja. Also was könnte dieses klare Statement possibly sein? Also was könnte er denn sagen? Also es gibt irgendwie nichts, was er... Also
das große Problem ist wahrscheinlich in Amerika, dass wenn er irgendwas sagen würde, wo er...
Ja, da ist ja auch gerade angeklagt. Es gibt ja gerade so eine Sammelklage.
Genau, wo er Verantwortung übernimmt, dann hätte er halt, also würde es gegen ihn verwendet werden. Insofern ist das natürlich so ein Eiertanz, aber ich meine, man kann natürlich auch sich hinstellen und sagen,
Eiertanz, geil.
Ja, naja, also es ist doch irgendwie so ein Tanz auf rohen Eiern, irgendwie so, dass er halt keins zerbricht.
Ach so, ich habe gerade an Eierlauf gedacht, aber es war auch auf jeden Fall Eierlauf, was er gemacht hat.
Ja, so, und dann könnte er natürlich sagen, ey, Leute, ich kann eigentlich nichts dazu sagen, weil das alles justiziabel ist, aber es tut mir unfassbar leid, was da passiert ist und wenn ich es, natürlich würde ich Dinge anders machen, wenn ich
genau, aber das war ja auch dann eine Frage von Charlemagne, wo er gefragt hat, ja, was denn? Also was könnte man denn konkret anders machen, damit sowas nicht passiert? Weil so eine Massenpanik ist ja dann ab einem gewissen Punkt auch einfach so eine, ja, wie so eine Schwarmdynamik, gegen die du gar nichts machen kannst, sobald die einmal am Laufen ist. So. Und auch das, was du gerade meintest, Mauli, dass man sich das dann so, also
wenn man einfach sich so vorstellt, ja, dann sagt man, ey, da vorne ist irgendwie ein Problem, dass dann alle so schön zur Seite gehen. Also dieses zur Seite gehen kann ja auch, wenn alle auf einmal irgendwo gegengequetscht werden, dann wieder für einen, also das ist ja, es ist halt die Frage, wie viele Menschen kannst du auf wie viel Raum stopfen zum Ausflippen? Also man müsste, glaube ich, viel grundsätzlicher an sowas rangehen, um sowas zu vermeiden.
Nee, gut, so. Aber wir haben ja, wir haben das ja schon auch so in den letzten Sendungen mehrfach verhandelt, dass er halt das natürlich auch befördert hat und dass sich die Leute verletzen bei seinen Konzerten und die dann auch noch stolz drauf waren, irgendwie so, weil wir sind die Rager, dass man das halt irgendwie vielleicht
ja, nur das ist, ja, wirklich übertrieben. Ich meine, da dreht man sich auch im Kreis, weil wie gesagt, so, wenn das bis, ne, wenn das bislang immer gebrochene Beine waren und die haben doch gesagt, das war der geilste Tag ihres Lebens, das ist doch alles cool so, wann macht man dann den Riegel vor und sagt, ja Leute, aber jetzt vielleicht ist der nächste halt dann tot oder so.
Auf jeden Fall ist seine Netflix-Doku schlecht gealtert.
Ja.
Ja. Da ging es auch genau darum.
Ja, oder? Ja, voll. Ja. Daher waren ja auch diese Aussagen. Mit
also Travis Scott ist halt auch jetzt ein Stück weit, also ich meine, ist er nicht sogar Milliardär? Aber er ist ein sehr, sehr reicher Mann. Man muss jetzt auch nicht zu krassen Mitleid haben. Aber ein Stück weit ist er auch so ein, also er hat das ja auch nicht erfunden. Er hat ja Verletzungen bei Konzerten und Ausrasten bei Konzerten nicht erfunden.
Nee, so. Aber er hat schon probiert, das aufs nächste Level zu bringen. Also das hat kaum jemand so zu seiner Marken-ID gemacht, wie er das schon, finde ich.
Im Rap, aber ich meine so, also es ist ja absoluter Markenkern von irgendwelchen Metal-Konzerten und so.
Aber sind die so groß?
Ja, aber die sind halt nicht so groß.
Nee, Wacken und so, Alter.
Ja, aber ey.
Da flippen die Leute doch genauso. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung,
Alter. Aber ist schon mal gebrochene Beine oder sowas? Hat man das gehört?
Ich weiß es nicht. Die Frage ist, würde man es hören?
Vielleicht ist das so eine Außendraufsicht.
Also wäre das News?
Nee, die Freiwillige Feuerwehr Wacken, die hält da dicht auf jeden Fall.
So. Vielleicht ist das auch eher so ein Ding der jüngeren Zielgruppe, weißt du, weil die Leute, die da gestorben sind, das waren ja alles irgendwie zwischen 14 und 26.
Devastating, so erschütternd jung, ja, genau.
Das ist super krass gewesen. Ich glaube, so in Metal-Kreisen ist, ich weiß nicht, ist man da 13 auf dem Konzert? Also, keine Ahnung.
Ich glaube,
nee,
so
heute
Mettler,
nicht mehr.
Nee, so Mettler sind irgendwie alle mindestens Ende 20 und haben so immer schon so Bandshirts an, schon bevor die Show war.
Könnt ihr die Doku über Nuclear Blast Records aus Schwaben?
Was schätzen?
Kennst du sie? Also ganz viele Leute kennen die. Ja. Auf jeden Fall, ja, da reden die dann halt auch mit Heavy Metal Fans und dann erzählen die halt so, ja, und dann auf dem Waldspielplatz, da hören wir Metall. Auf dem Dorf, da hört man halt Metall. Und genau solche Leute gehen dann halt eben auch auf die Konzerte.
Ja, ich habe gewisse Sympathien für, also ich könnte es mir jetzt nicht oft anhören, aber ich finde auch manchmal so, gerade so beim Pumpen oder so, finde ich so wirklich harten Anbrüll-Metal-Rock schon ganz geil auch manchmal.
Echt? Also ich hatte das einmal einen Kollegen, der hat bei einer Nachtschicht Death-Metal aufgelegt oder so an seiner Box gehabt. Ja. Und wir haben so Fenster geputzt in den Borsighallen und es war halt nicht erträglich.
King-Szenario.
Also ohne Witz, das musste man nach 2 Songs stoppen, das ist nicht hörbar.
Ja, längerfristig wäre das auch nicht für mich. Aber
nee,
so.
Ich finde es halt auch total verrückt, weil ich glaube, dieser Typ hört natürlich auch die Nuancen und sagt dann irgendwie so, also für uns hören sich ja alle diese Bands wahrscheinlich gleich an.
Ja, ja.
Und dann sagt er, nee, die mag ich nicht. Also die Double Bass, die ist nicht tight.
Na, es gibt doch auch so, es gibt ja so, bei so manchen Sachen gibt es ja immer so komische Fun Facts oder sowas. Und ich habe mal gehört, keine Ahnung, ob es stimmt, das kann Mauli bestimmt besser sagen, dass Metal wohl relativ viel, also von den moderneren Musikstilen mit am meisten gemeinsam mit klassischer Musik hat. Aber ich weiß nicht, warum. Ob das irgendwas mit der Taktstruktur zu tun hat, keine Ahnung.
Also Alter. Es gibt Grzegorz, der meinen neuen Song übrigens gemixt hat, hat mir mal
Lava?
So eine Band gezeigt. Genau, hat mir mal so eine Band gezeigt, die so wirklich alle paar Takte, also dann irgendwie kommen 6 Takte in dem Tempo. Das kannst du gar nicht mitzählen, dann haben die auf einmal 7/8 und dann spielen die so 11/9 und irgendwas. Und da sind 6 Leute, die alle Instrumente spielen und die machen das synchron. Okay, ciao. Mhm. Das ist eigentlich unmöglich. So.
Mhm.
Auch so Nightwish und sowas, die haben schon immer dann so mit Orchester und die ganzen Texte gehen ja auch nur um so, oh, die Guardians of Eternity, bitte haltet meine Liebe auf und sowas. Und keine Ahnung, sehr, sehr mystisch unterwegs und dann passt auch so dieses Orchester-Ding da immer ganz gut
was
rein.
Was ich mir vorstellen könnte, und ich hoffe, ich trete jetzt keinem Metall-Fan auf die Nerven.
Die uns alle hören.
Wir haben uns übrigens auch, wir haben natürlich auch zur letzten Sendung über künstliche Intelligenz auch wieder einen erbosten Leserbrief bekommen,
geil,
oder Hörerbrief bekommen. Oh, ich forsche schon seit Jahren, ihr habt nur richtig peinliche Scheiße erzählt.
Geil, danke.
Also, jetzt rede ich auch noch über Metall, darüber kennt sich niemand aus. Aber was ich beeindruckend finde, ist halt gerade diese 6 Leute, die dann wie soll man das sagen, so blockmäßig die Akkorde spielen und zwar in diesem exakten, weißt du, also, weißt du, was ich meine?
Wenn, überhaupt nicht.
Okay, also es gibt so ein Riff, eine Tonlage und dann changed es plötzlich irgendwie so drei Noten tiefer und die machen das alles exakt im selben.
Okay, du, das ist synchron spielen einfach.
Vielleicht ist das das, was mit klassischer Musik gemeint ist. Also wie Bach, ja, so ein Bachstück, also, weißt du, so, was sich dann auch so mathematisch versetzt. Verstehe.
Guck mal, das Ding ist so ein Rap-Song, der irgendwie zwei Akkorde hat. Der ist ja relativ simpel instrumentiert und so ganz, ne, alles Unnötige weggestrichen. Reicht eigentlich eine Kalimba in der Mitte und dann ein bisschen Drums und fertig. So, und da reicht das halt, also wenn du die gleiche Melodie mit irgendwie sechs Gitarren, die ganze düm, 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 dann denkst du nach 10 Sekunden, ja und jetzt, Leute? Deswegen, ich glaube, die müssen einfach kreativ werden, weißt du, weil der Sound von Metal ist halt Gitarren auf Full Distortion und gib ihm so und mehr gibt's. Also mehr ja, Spielraum haben die in dem Feld nicht, deswegen müssen die halt mit dem Songwriting
crazy gehen. Aber trotzdem ist es ja dann so eine Wand aus Sound, die ja erstmal so aufgebaut werden muss und das ist schon so beeindruckend, also wenn man das...
Weißt du, welchen Gedanken ich richtig komisch finde?
Echten Menschen.
Der so nur so mittelbar was damit zu tun hat, aber es gibt ja auch einfach so Rechtsrockbands und die können ja auch Instrumente spielen. Und ich finde diesen Gedanken so komisch, wie so Nazis so Gitarre spielen. Ich meine, einfach so ein Nazi, der so sein Piano stimmt. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Das ist so richtig, richtig random. Naja.
Viel zu wenig Rechtsrock reingezogen, um darüber was sagen zu können. Aber ja.
Oder vielleicht sind die auch so punkmäßig drauf und können das alle gar nicht so mit Absicht.
Ich weiß es nicht. Oder das ist so absolutes Gehör und die sind so, ey, ich hab noch nie ein Notenblatt gelesen, Mann. Ich kann das alles einfach nur so aus
dem. Mach das mit dem Adler nochmal.
Gott, ja, Kanye und Drake sind zusammen aufgetreten.
Ah, das bei Amazon konnte man sich das angucken, wa?
Ja, ich hab's nicht gesehen. Habt ihr es gesehen?
Ich hab's auch nicht gesehen. Ich wollte es mir mal vielleicht mal angucken. Sind
noch zwei deiner Top 3 Artists.
Tatsache, ja. Ja, wobei Kanye habe ich eigentlich länger nicht. Ich fand auch das neue Drake-Album total langweilig, ehrlich gesagt. Ich werde es mir schon angucken. Ich gucke mir eh gerne Konzerte an. Ich verstehe gar nicht, warum Konzerte mit Film kein größeres Ding ist.
Mit Film im Sinne von richtig mitfilmen lassen, mit
Kameras? Ja, so fett oder? Produziert, einfach so raushauen wie so ein Comedy-Special. Also, ja. Warum es das nicht bei jedem großen Künstler irgendwie gibt. So. Also es gab ja dieses Arte in Concert, das gucke ich auch gerne. Aber das sind meistens auch echt so alte Sachen, so von The Doors aus Anfang der 70er oder sowas. Aha. Also ja, warum gibt es das nicht mehr?
Aber warum guckst du das gerne? Ich gucke es überhaupt nicht gerne.
Was? Ah ja, nee, ich mag das, also ich
hab meine... Keine Zeit auch für das.
Nee, ich würde nie auf die Idee kommen, oh, jetzt heute Abend gucke ich mir mal ein Konzert an. Nee. Überhaupt nicht.
Nee, es ist natürlich ein bisschen stimmungsabhängig, aber mein Fernseher ist an meine Boxen angeschlossen, dann hast du den Sound auf gut und dann finde ich es voll cool zu sehen, wie die Leute dazu so abgehen und so.
Ich finde es krass, weil hätte man wäre das wieder mehr ein Ding, dann würde es wahrscheinlich weniger Leute geben, die denken, oh, ich brauche jetzt dieses Handyvideo davon, wie komplett mein Mikrofon weggesmashed wird von den Boxen. So. Das checke ich immer nicht, warum. Also gerade so bei, ich weiß nicht, irgendwie habe ich noch nicht gesehen, der irgendwie seinen ersten Auftritt seit Monaten wieder hatte. Ich glaube, es ist Mero oder sowas. Nee, stimmt gar nicht. Es war dieses Paschanum-Konzert in der Columbia-Halle. Die haben doch ihren ersten Auftritt gespielt. Und das war ausverkauft. Dann die Columbia-Halle, da sind, keine Ahnung,
3000 passen noch hin.
Drei und ein paar. Und 1,8 davon hatten so Handys oben. Und
naja.
Ich dachte, aber warum denn jetzt eigentlich? Mhm. Vielleicht, weißt du, vielleicht muss man vorher sagen, Leute, übrigens, wir filmen alles professionell mit. Könnt ihr euch in 2 Wochen reinziehen, machen eure Handys aus und lasst mal gut sein. So. Aber ja, whatever. Kanye soll Virgil Abloh bei Louis Vuitton beerben. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr mitbekommen, dass er gestorben ist überhaupt?
Wer?
Virgil Abloh ist an Krebs verstorben.
Virgil Abloh, erster schwarze Chefdesigner von Louis Vuitton.
Ja.
Aus dem Street- und Hip-Hop-Kosmos die Fashion-Welt hops genommen.
Bei Yeezy ganz lange gearbeitet und ist dann aus dem Kanye-Team so zu Louis Vuitton rüber.
War nicht schon mal im Gespräch, dass Kanye Louis Chefdesigner wird?
Kann sein.
Und ist es dann nicht Virgil Abloh geworden?
Kann gut sein.
Ich meine ja, aber ich bin mir nicht sicher.
Aber ist das dann richtig real? Macht er das dann wirklich? Zieht er nach Paris und wird dann Chefdesigner und hat dann so Ideen
ich glaube, für Homeoffice. Sweatshirt? Hat er dann Ideen für so Sweatshirt? So,
was macht auch denn vor. Chefdesigner? Was macht ein Chefdesigner Kanye West?
Ich glaube, der kuratiert so die Ideen von den richtigen Designern, oder? Also der fasst die so zusammen, das ist cool, das... Ja. Also,
Wieso Rembrandt? Rembrandt hat er anscheinend so Hintergründe malen lassen, dann hat er Bäume malen lassen, dann hat er immer so Spezialisten gehabt und am Schluss hat er so Rembrandt runtergeschrieben.
Ja, witzig.
Das ist doch geil.
Es wird doch auch Dr. Dre immer vorgeworfen, dass der so arbeitet, oder?
Ich glaube, der macht das auch so.
Dass der quasi nur so die einzelnen Pieces von anderen Leuten so zusammensetzt und am Ende macht er so.
Ja, aber anscheinend ist es ja jetzt
auch. Dreht er einen Regler.
Anscheinend ist es ja mittlerweile auch so, dass halt irgendwelche Leute eingekauft werden, weil die eine wahnsinnig gute Bassdrum haben.
Ey, es gibt die absurdesten Geschichten. Lass uns da nicht so tief reingehen, das macht mich immer ein bisschen betroffen und traurig.
Warum?
Hast du dein, du machst deine Musik gerade, du produzierst die Beats selber und machst dann auch Text und Video und alles.
Ey, ich möchte mir dafür nicht selber auf die Schulter klopfen, soll doch jeder machen, was er macht. Ich weiß nicht, mich würde es krass traurig machen, so Instrumente, Loops nach Amerika zu schicken und hoffen, dass die ihre Drums drauf machen. Weißt du, das sieht irgendwie komisch an. Dann ist so, Bro, ich bin auf dem Migos und Drake und Dings und Bums. Einmal so, ja. Und die haben dich genommen, damit sie keinen Sample clearen müssen. Weißt du, das ist irgendwie, hat komischen Vibe. Hate sein an irgendwen.
Das erklärt sich auch irgendwie so voll schlecht. So, hör mal, dieses Tick-Tick, das ist von mir. Dieses Tick-Tick gehört.
Ich finde es sogar eher andersrum, so zum Großen. Also ich meine, klar, wenn du die Samples mutest, dann die Drums klingen eh in 80%. Ne? Das hat sich schnell auserzählt, so ein Hip-Hop-Beat in Drums nur. Heutzutage, boah, früher war das viel geil, allerdings, Leute, aber so diese... So,
das war noch echter Hip-Hop, Mann. Da ging es noch um Break, dann so Graffiti, Mann.
Da ging es noch um die Samples selber auf einer Platte finden und da dann noch die gedickt, von Mann. Den neuen Leuten nehmen. Nee, aber das ist so, ja, lass mal den Deutschen, der macht die Melodien. Lass mal den Deutschen die Melodien machen. Ich mache eh viel lieber Drums und so. Egal. Eine Doku über die Bad Boys Generation von Hertha BSC kommt raus. Habt ihr das gesehen?
Ich habe mir mein Bruder gestern erzählt, auf der Zone kommt es raus, glaube ich.
Genau. Von Kevin Prince Boateng, Patrick Ebert, Askan Dijaga. Chinedu Idee auch, den Bruder von Shima Idee. Hip-Hop-Kontext und so, wir reden darüber.
Sind die alle aus klar. Wedding?
Es geht um Berlin-Untergrund oder so.
Waren die nicht gerade alle aus Wedding?
Ich glaube, Patrick Ebert war so Charlottenburg irgendwie die Ecke.
Ah, ja.
Das würde mich wundern, wenn er aus... Ich glaube, Dejaga auch eher Südberlin, aber so...
Die Boatengs,
Boatengs auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall Kevin Prince und der Große. Ich glaube, Jerome ist doch angeblich in Charlottenburg aufgewachsen, oder?
Das weiß ich nicht.
War da nicht irgendwie sowas?
Kann eh sein. Aber genau das auf jeden Fall auch interesting. Und auch so im... Also ich meine, aus dem Trailer wird auch schon so ein bisschen... sichtbar, dass, ja gut, ich meine, wir hatten so unsere zwei Saisons, wo wir voll gehypt wurden und Leute haben sich drauf gestürzt, weil es gab auch immer Schlagzeilen, weil wir mal ein bisschen lang feiern waren und mal ein bisschen viele Leute mit Dönern abgeworfen haben und mal ein bisschen Stress gemacht haben. Aber für eine langfristige Karriere war das jetzt nicht der Key. Ja gut, schade eigentlich. Dann habt ihr mitbekommen von Manuelsens neuer Geschäftsidee.
Ja, mit Boxkampf, nee, Tabak. War.
Er möchte einen
Royal Rumble. Dicker Eistee, Bruder.
Er möchte einen
Royal Rumble. Ich glaube, dein Mikro ist gerade abgeklipst. Aber ich habe das nicht ganz verstanden von Manuelsen. Der will...
Also, was macht er jetzt?
Wie so ein Boxpromoter einfach, quasi.
Genau.
Kämpfe organisieren.
Ich glaube, in erster Linie will er einfach mal sehen, dass wirklich jemand irgendwie auf die Schnauze geht.
Jeder will das sehen, aber das wird ja nie passieren. Der einzige Rapper, der sich öffentlichkeitswirksam geboxt hat, war B-Tide beim Promi-Boxen vor 37 Jahren mal.
Und?
Gegen den einen Ochsenknecht-Sohn, den keiner kennt.
Wirklich?
Ja, glaube ich.
Kranker Style. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass Berobas und wer Twin? Nee, nicht Twin. Tuni. Tuni und Berobas haben sich mal geboxt. Und dann gab es aber so nach 2 Minuten so eine Massenschlägerei in der Crowd. Ja. Und in der Crowd saß auch Martin Seliger, genau. Er ist nämlich schaulustige Nummer 1, wenn es um Gangster-Rap geht. Nee, genau, aber sowas, er meinte auch so, ey, wir machen das in Dubai, auf amtlich und so.
50, in Dubai.
50 bis 100.000 Euro Preisgeld und so. Und sportlich und so. Und es haben sich wohl auch schon Leute gemeldet, unter anderem MC Boogie. Also das war einer, den er vorgeschlagen hat, weil, ey, hier Flair, Boogie, Belash, ihr wollt euch doch immer alle boxen, boxt euch doch mal. Bones, Jesus und so, kommt mal ran, so wir machen ordentlich Geld und Dings. Und jeder kriegt da seinen Share und alles sportlich und nicht auf irgendwie Kinderhauerei oder jetzt irgendwie auf Hass irgendwie weghauen, sondern sportlich und einfach ein anderes Ventil dafür finden. Aber haben sich bisher nur die Leute, die es nötig hätten, gemeldet. Naja, schade eigentlich. Genau.
Tja, die schönste Geschichte aus dem Hip-Hop-Bereich in dieser Woche ist, Massiv und Bösemann haben sich wieder vertragen.
Niemals. Wann?
Wirklich, auf Instagram.
Ich dachte im Impfzentrum. Okay, was hatte Testzentrum. Okay, was war der Austausch? Hast du den?
Was war denn überhaupt die Geschichte?
Bösemann
Massiv und Bösemann. Ich glaube, diese Geschichte ist
älter als die Zeit. Älter als YouTube auf jeden Fall.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich mich nicht mehr drin erinnern kann.
Boah, Steiger, kannst du Steigerfragen vorziehen?
Bitte.
Du bist ja hier das Hip-Hop-Lexikon, sage ich jetzt einfach mal.
Nee, das ist falsch. Du bist deutsche Falkschacht. Ich kann ihn anrufen.
Wie kam denn das eigentlich? Also wie konnte denn Massiv als Nicht-Berliner früher in so kurzer Zeit Berlin so für sich vereinnahmen? Also wie konnten die das aus, der kommt aus so einem kleinen Ort von irgendwo her, wie konnte der sich so schnell einfach Wedding auf die Fahne schreiben und das hat irgendwie funktioniert und also das habe ich...
Also darf ich sagen? Niemand anders hat sich Wedding auf die Fahne geschrieben und Wedding hat eine riesen Community und alle waren so, ja Mann, und keiner wusste ja am Anfang, dass es nicht aus Wedding ist.
Ah, ja,
und dann haben alle schon Ghetto-Lied gehört. Ja, okay, aber man hat vor allem erstmal gehört, dass er gesagt hat, komm nach Wedding, dann weißt du, wo das Ghetto-Lied und alle waren so, ja Mann, Wedding, ich sag doch immer. Mhm. Und ich glaube, das war ein bisschen...
Nee, ich weiß nicht, Schockmusik hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben, auf jeden Fall Wedding.
Er war doch bei Schockmusik.
Nee, er hat riesen Stress mit denen.
Was?
Die wollten ihn...
Die wollten ihn rauskicken, ja, wieder aus Berlin.
Ja, eben, genau deswegen.
Hey, ach krass, ich war mir sicher, dass er bei Schockmusik auf dem Label
Ghetto-Lied war. Ist noch bei Bassard auf dem Label. Ich weiß gar nicht, wie das Label
ist. Das Ghetto-Lied, wenn der Mond in mein Ghetto kracht?
Nee, das war das wenn der Mond in mein Ghetto kracht, kam nach Ghetto-Lied, weil Ghetto-Lied so einen Internet-Bass hatte und alle hatten es auf dem Handy. Das war, ey, du musst mal die Folge mit ihm hören, als er bei uns war. Das ist das Süßeste und er hat das noch nie irgendwo anders so erzählt.
Ich glaube, die Folge habe ich sogar gehört.
Dass er meinte, so, er kam nach Wedding, er hatte wieder Studio-Sessions und hat irgendwie am U-Bahnhof dann gehört, Leute, die mir entgegenkommen, hören das auf Handy. Das ist noch gar nicht draußen und so. Das haben sich einfach Leute über MSN rumgeschickt und dann immer weiter geschickt und immer weiter geschickt. Und auf einmal hatten es alle in Berlin, haben das gepumpt und er war so, hier passiert was. Und die singen immer diese Wedding-Stelle mit und so, ja, Mann. Und da hat er es gespielt. Aber genau, dann gab es Schockmusik, die irgendwie gemeint haben, diese Wedding. Kommt er hierher und macht auf Wedding und will unser... Wir haben das doch immer gesagt. Ja, habe ja auch immer scheiße gerappt.
Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen...
Bei ihm war es auch das Gesamtpaket, das sah auch krass aus einfach. Und so.
Voll.
Das auf jeden Fall, aber es war dann auch noch dieser Effekt, wie hieß diese eine Serie über Berlin, Hauptstadt Berlin, die da in irgendeiner WG stattgefunden hat. Berlin Tag und Nacht. Ja, kein Berliner hat Berlin Tag und Nacht angeguckt oder das ernst genommen, aber alle außerhalb von Berlin haben halt gedacht, ja, so ist Berlin.
Ach so, okay.
Ja. Und ich glaube, das halt...
Die gehen immer ins Matrix, die Berliner, jeden Tag.
Genau, und ich glaube, das war dann natürlich auch der Effekt, dass das nach außen hin dann auch so gewirkt hat, irgendwie so, ja, okay, also der Typ ist ein Berliner. Also er hatte ja auch wirklich Stress, also deshalb kommt ja auch diese Zeile drin vor, irgendwie Che Guevara war auch kein Kubaner.
Stimmt. Und ich meine, er sagt ja auch nicht, ich bin der krasseste Weddinger, sondern komm nach Wedding, dann weißt du, wo das Ghetto liegt.
Er ist quasi ein Stadtführer.
Führer links,
so ein Service-Point im U-Bahnhof, wo du Infos kriegst. Ja, crazy, ey.
Ich habe mal so eine Hip-Hop-Tour eingesprochen für diese Deezer-Fahrräder.
Ich weiß, ich bin leider nie mit so einem Fahrrad gefahren. Ich hätte dich gern gehört.
Gibt's die überhaupt noch?
Deezer, Fun Fact über Deezer.
Fun Fact über mich, ich fahre keine Deezer-Bikes.
So, genau. Und dieser wollte damals, noch bevor wir Spotify Exclusive waren mit meinem Podcast Lanz und Precht, bevor wir Exclusive wurden, waren wir einfach so auch bei Spotify gesendet und dieser wollten alle Rechte haben, wenn wir auch auf deren Plattform sind, ohne uns einen Cent dafür zu geben. Das ist also ein ganz komischer Grind von dieser, ausgerechnet von dieser.
In Frankreich ist dieser größer als Spotify.
Ja.
Aber auch nur da. Das ist ja auch eine französische Firma, glaube ich, oder?
Das heißt dieser.
Es gab früher auch keinen Rapper aus Neukölln, das ist eigentlich auch komisch, wa? Also Wedding hat damals niemand so richtig für sich geclaimed und Neukölln irgendwie auch nicht.
Mock halt, aber wer will das?
Ja, aber auch so in dieser Zeit, so Anfang 2000er, da, als Berlin gerade so deutschlandweit quasi groß wurde.
Ich hab irgendwann mal so einen, da fällt mir aber der Name nicht mehr ein, der hat sich dann irgendwas mit 44 genannt und der ist dann aber relativ schnell...
umgezogen.
Islamischer Priester geworden oder
ach, so. Was, aber nicht hier aus, nicht hier Dingsbums.
Nicht dieser.
Der ist Hotter, ja, genau. Hotter geworden dann. Ja. Irgendwie relativ schnell. Also der hat auf jeden Fall dann so einen religiösen Weg eingeschlagen und hat dann aufgehört, Musik zu machen. Und dann kam halt irgendwie Gringo.
Ja, Gringo und so dann. Und Ali und.
Genau.
Ja. Und Juju.
Und Juju.
Wie man sagt. Darf
ich kurz Pippi machen?
Mhm.
Yes! Zitate.
So, sorry für die Unterbrechung, Leute, aber der Online-Trade-Handel schläft nicht.
Hast du den auf Klo überlegt gerade?
Nee, ich dachte, ich hab's ein bisschen verstolpert, weil ich nicht wusste, wie das ETFs heißt, das war.
Ja.
Ich hab kurz in die Enge gefallen, da hab ich so richtig den Joke verstolpert.
NFTs.
Nee, nicht diese Bilder, sondern das, was bei YouTube immer geschaltet wird vorher.
ETF, das sind die...
Das sind diese ETFs, oder?
Ja, wenn du aber in Indexe investierst,
ja,
oder?
Genau.
So Aktien.
Da wird mir Felix angesetzt mit dem Targeting, Alter.
So.
Na klar.
Ich habe in den Nikkei investiert und da sind jetzt gerade die aktuellen Zahlen rausgekommen.
In Nikkei?
Nikkei. Der Nikkei-Index. Ich dachte, das ist der Nikkei. Japanische Index. Der startet doch jetzt gleich, oder? Ich meine, wir haben doch jetzt 20 Uhr. In Japan geht die Sonne auf.
Worum ging es eigentlich? Um Zitate, oder?
Jetzt kommen die Zitate. Kann ich mir jetzt schon ein Lied wünschen hier?
Ja.
Ja, bitte.
Mauli Lava.
Ja, ich packe das neue Mauli-Lied auf die Playlist.
Hey, ganz kurze Frage, Mauli.
Was? Mauli Lava.
Die erste Strophe eigentlich nach unserem Erlebnis?
Nein.
Aber krass.
Es hat einfach gepasst. Es auch beim Schild dachte ich heute auch, Alter, geil. Es gibt auch einen Break im Video, wo man dann so sieht, wie du oben auf dem Dach... Ah, fuck, jetzt kommen die Bullen. Ja, komm, zusammenpacken. Das ist richtig großartig.
Sehr authentisch. Wirklich, die Sirenen in der Ferne. Und es war aber klar, ey, okay, die kommen jetzt zu uns.
Ja, ja.
Und was passiert? Auf dem Dachboden, also so auf dieser Dachluke, gucken uns auf einmal so zwei liebe Gesichter entgegen. Ey, du bist doch Steiger. Warum kletterst du hier? Bist du nicht Rapper oder sowas? Und dann haben die uns so rausgeführt an den Bullen vorbei. Wenn man nur bis in den ersten Stock runterfährt, dann kann man einen anderen Ausgang nehmen und die standen vom Vorausgang und sowas. Rausgewunden wieder. Das war großartig.
Ja.
Ja. Okay, genau. Willst du dir auch noch einen Song wünschen? Mary J. Blige oder so? Irgendwer? Missy Elliott? Irgendwann wieder aus der Versenkung getaucht, Alter.
Den neuen Snoop Dogg Song.
Snoop Lion.
Featuring Ludacris und Baba Sparks.
Jetzt bitte keine Witze über meine Freunde hier, weil auf Ludacris lasse ich mal gar nichts kommen, Alter.
Baba Sparks.
Nee. Ich habe tatsächlich jemanden entdeckt, oder haben wir die schon mal gespielt? Young FSK 18?
Nee, noch nicht bisher.
Aber ist wirklich auch ein bisschen, funny, ne? Also Young FSK 18 featuring Gori 061 mit Deine Schwester. Gewöhnungsbedürftiger Slang, aber...
Wieso, wo kommen die her? Was haben die für
Keine Zeit? Ahnung.
Ich glaube Dresden oder Leipzig.
Aus Dresden, naja.
Ich glaube Leipzig
ist sogar. Ist das so? Echt? Es hatte so ein bisschen was Berlinerisches und dann dachte ich aber auch so teilweise...
Ja, die hängt so mit diesen so Arzt Wien? Und so Leuten und so auch, und auch so KTMC und die Ecke und sowas rum.
Okay, also kann man sich auf jeden Fall, müssen wir beobachten.
Wird beobachtet.
Die wird beobachtet.
Porno-Rap aus der anderen Perspektive endlich mal.
Ja, bei deiner Schwester ging es irgendwie um was anderes. Aber ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Aber vielleicht hörst du mir nochmal an.
Das ist so geil, dass du so unschuldig da rangehst. Man zeigt dir so ein Porno-Rap-Fang, bist so,
ich habe mir auch 1019 mit Augenmaß irgendwie noch durchgehört. Ich weiß nicht, von was die da erzählen. Irgendwie, wahrscheinlich geht's um Gras, oder?
Hätte ich jetzt fast gedacht. Ja. Hätte ich auch ohne den Titel gedacht.
Ja, so. Und dann nuscheln die da so vor sich hin und so weiter. Und dann denke ich mir, ja gut.
Früher war Rap einfach anders, denke ich mir dann, oder?
Ja, da war das noch richtig gut artikuliert. Da hat man noch richtig alles verstanden. Ja, nee, und dann höre ich mir das und dann denke ich mir aber, hey, sind junge Leute, die dürfen das noch machen. Simba auch mit Holiday Inn. Hey,
egal, schön. Alles geil, alles raus.
Cool, echt, wirklich, freue ich mich. Ich denke mir, der hat eine gute Zeit. Wer bin ich?
Freue mich für dich.
Dass ich ihm das madig machen will.
Eben.
Ja, soll ich da jetzt kommen und sagen, ey, nee, früher war das irgendwie anders und früher war das noch geiler.
Hat mir nicht so eine gute Zeit.
Weiter und so fort.
Ja, ey, eben. Hätte MC René so Streaming-Zahlen gemacht damals, da wäre der auch nach Paris ins Airbnb und hätte sich gut gehen lassen, oder?
Ja.
Bisschen Fashion Week in Tracksuit, warum nicht?
Gut. Also, habe ich alle abgefrühstückt.
Los geht's. Okay, dann wollen wir Zitate machen kurz zwischendurch? Ich habe eh nicht so viele.
Ich rate Zitate. Zitate, ich rate.
Also yes. Ich habe ja dieses eine Ding noch von letzter Woche, was uns zugeschickt wurde. Wer redet denn sowas? Fashion Freestyle.
Ah, geil.
Nicht schlecht. Ist von früher. Ist Fat MTV 2003. Welche Lines rappt Kool Savas bei Fat MTV 2003? Hast du es noch so bildlich vor Augen?
Fat MTV, ich habe auf jeden Fall den Schriftzug genau vor Augen.
Nein, aber auch diesen Auftritt damals mit Echo. Zusammen.
Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass du sagst, komm an, jetzt hab ich ein Rocker Wear, guck mich an, von Kopf bis Fuß, Rocker Wear. Und die haben nur sowas mit Echo und mit diesem, wie heißt der Freunde der Sonne-Typ? Nee, dieser Costa. Ja,
Ilmatic. Costa. Mhm. Das ist Comedian mittlerweile.
Ja,
Freunde. Du siehst mich an, bitte lauf ho. Ich gehe in den Club von oben bis unten, South Pole. Ich gehe in den Club, mach über die Welle, sieh mich an, ho, von oben bis unten,
Pelle. Nice.
Leute sagen, es am Mai, bist du ein Schocker? Yeah. Sieh mich an, ich bin von oben bis unten.
In Rockerwear.
Hip-Hop.
Leute sehen mich an, ich rap, sie fangen an zu meckern. Hör auf zu meckern, oben bis unten. Mecker.
Die
Marke kenne ich nicht. Ich dachte, es wäre eine Stadt. Rap,
siehst du diesen OG hier? Guck mich an, von oben bis unten. OG Gear.
Okay, nicht schlecht.
Du bist Manchester? Nein, du bist Independent und Local. Sieh mich an, oben bis unten. Vocal. Du bist nicht reich. Das sind
so die Marken der Homies, die jetzt euren Vertrieb aufgemacht haben.
Du bist fett arm. Sieh mich an, von oben bis unten.
Fett Farm.
Sehr nice.
Die Leute hassen mich, weil ich jeden Krüppel versohle.
Unter anderem.
Sieh mich an, von oben bis unten. Triple Five.
Okay, nicht
Soul. Soul, ah, na gut.
Okay. Er hat sie alle gerappt, Krüppel aber versohlt. Ich muss sagen...
Was?
Er hat einen vergessen.
Jeden Krüppel versohlen?
Einfach mal einen Krüppel versohlen auf dem Dienstag. Alter,
lyrisch. Lyrische Krüppel.
Ironisch.
Mann, also so Rap-Krüppel halt.
Ein paar Sekunden später.
Hat Toxic irgendwie so ein Buch rausgebracht, hatte ich gerade?
So Toxic hat gerade so ein Management...
Business-Mindset-Hip-Hop-Buch?
Über Masculinity.
Nee. Da ging es geht's darum um den Hip-Hop-Spirit und ich finde es wirklich auch wieder mal inspirierend. Weißt du, so, dann kannst du am Ende kannst du dann Chefdesigner bei Louis Vuitton werden. Nein, aber er erzählt die eine Geschichte und die ist eigentlich ganz geil. Der hat irgendwann so festgestellt, irgendwie so, ja, okay, also die Leute wollen halt Marken haben. Ja, gut, dann mache ich halt alle Marken, die es gibt, auf eine Jacke. Und das war dann dieser Hip-Hop-Style. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt, aber das war dann so ein Chefdesigner.
Das war doch hier Dapper Dan, oder?
So, Hip-Hop.
Du bist es. Du bist Hip-Hop. Yeah.
Was hat der gemacht?
Dapper Dan war so ein Typ aus der Hood, aus Harlem. Ja. Und der hat, glaube ich, genau das gemacht, was Steiger gesagt hat. Er hat so verschiedene Marken geremixed und dann durfte er irgendwann offiziell als einziger Nicht-Gucci-Typ Gucci-Sachen veredeln.
Richtig.
Und dann gibt's so Gucci bei Dapper Dan.
Und er ist von Gucci angestellt worden, tatsächlich als Designer.
Ja, genau.
Ja? Und er hat
aber er durfte seine Sachen in seinem eigenen Laden in Harlem weiterverkaufen. Und er hatte dieses Gucci bei Dapper Dan. Das war dann so aus der einen oder anderen Shindy-Line bekannt, vielleicht.
Okay, und hat er das auch erfunden, so quasi, also okay, du stehst so auf dein Louis Vuitton-Logo, dann mache ich ganz viele Louis Vuitton-Logos auf deinen Schlafanzug und dann findest du dich richtig gut. Hat er das?
Ich glaube, diese Monogramm-Sachen, die kommen doch von den Koffern und so, oder? Ich glaube, daher kommt es eher.
Also bei Modekollektion
München. Da dachte man sich, was bei einem Koffer funktioniert, kann auf einem Shirt ja nicht falsch sein. Ja.
Bei MCM habe ich das vorher schon irgendwie gesehen gehabt. Das hat meine Tante immer getragen. MCM, Modekollektion München.
Ah.
Ja, eine Sache möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also vielen Dank an Julian, der diese Lines geschickt hat. Und der hat dann noch so ein Bild mitgeschickt. Und zwar von Carsten Breuer, dem neuen Corona-Krisenstabschef der Ampelkoalition. Das ist ein Bundeswehrgeneral. Und dann hat er drunter geschrieben, ich finde ja, der sieht Steiger krass ähnlich. Ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen,
Er ist auch alt und weiß.
Genau. Eine Sache möchte ich sagen.
Diesen Kiefer, aber bitte. So ein bisschen den Kiefer, das ist schon...
Nein, egal, nee, der sieht mir überhaupt nicht ähnlich.
Krass ähnlich.
Ich möchte an dieser Stelle eine Sache sagen, bitte. Nicht jeder ältere, schlanke Mann mit grauen Haaren sieht automatisch aus wie Steiger. Ich finde, ich krieg so oft so bei Twitter Steiger, so,
einfach löschen wieder.
Voll, der sieht
einfach
aus wie Steiger. Löschen. Nein.
Das ist egal, Steiger. Das meinen die nicht böse. Die denken einfach nicht. Das ist ja auch eine Sache, wie man Sachen filtert. Weißt du, wenn du rumläufst und bist ein Rapper, dann fällt dir bei sowas dir, Krisenstabminister, am liebsten Atemwister. So, und jemand, der dich viel im Kopf hat, der sieht sowas und denkt sich, oh, Steiger. Das ist doch irgendwie süß, oder? Das ist eigentlich ein Kompliment für dich. Worüber wollten wir eigentlich reden? Über Zitate.
Carsten Breuer ist ein Neider.
Genau. Ich gehe nicht zum Therapeuten dreimal die Woche. Ich bin ein Mann. Wir werden mit unserem Problem selber fertig.
Darf ich darauf antworten? Anscheinend kann man sich ja auch Fett absaugen lassen in der Türkei, um sich die Zähne machen zu lassen. Das ist alles cool. Das gehört auch zu deinem Status, den du vermitteln möchtest. Zu einem Psychologen zu gehen, um seine Kindheit, seine eigenen Probleme, seine eigenen Dämonen loszuwerden. Das ist nicht männlich. Okay.
Ah, krass. Okay, dann weißt du schon, von wem meins ist. Vielleicht weiß Felix noch nicht. War es von Flair, Arafat, Casey Rebel, Wesel oder Manuelsen?
War meins von Animus, Manuelsen, Haftbefehl, Capo oder Bushido?
Jetzt lass ihn noch atmen.
Also ich schätze, dass es von Flair war und irgendwas mit Bushido zu tun hat. Und dann schätze ich, dass es von Animus war.
Ja, fast.
Meins war von Manuelsen, aber war deins von Animus?
Nee, meins war von Bushido.
Wirklich?
Ja,
hat das Bushido hat er selber auf den Front? Weil das ist eigentlich, da wäre ich jetzt locker mit Animus mitgegangen. Nee. Weil Bushido lässt doch Animus immer irgend so lange Statements verfassen gegen seine Feinde.
Er hat live darauf reagiert. Also ich habe das abgeschrieben. Das ist nicht, gibt's nicht in schriftlicher Form. Er hat da drauf reagiert und hat gemeint, na, okay. Also das ist nicht männlich, aber Fett absaugen in der Türkei, das kannst du machen. Naja gut, das ist deine Welt. So. Und dann hat er gesagt, und ich reagiere hier jetzt.
Das sind erwachsene Männer, alle über 40.
Das ist aber das Geile.
Pass auf.
Da hat sich Beef verlagert.
Pass auf.
Paschanem fängt nicht Stress mit irgendwem an. Das machen nur diese 40-Jährigen untereinander.
Dann geht's aber weiter. Pass auf, das ist zum allerletzten Mal, dass ich auf dich reagiere. Du bist mir nämlich scheißegal. Du triggerst mich nicht.
Der Trigger-Boss persönlich.
Aber es geht noch weiter. Und deswegen tut es mir trotzdem leid, dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst, weil es sagt nichts über mich aus. Es sagt sehr viel über dich aus. Und das ist das große Problem.
Wollen wir kurz Bestandsaufnahme mal machen, dass Manuelsen vor einem halben Jahr gesagt hat, ey Bushido, hör doch jetzt langsam auf mit den Sticheleien, so, ich will das gar nicht mehr. Hier, alles Gute, komm, ich poste eine neue Single, schick mal Trailer und so, lass mich einfach in Ruhe. Und die auf jeder Single hat jeder von denen eine Manuelsen-Line, so, oder zwei. So lange, bis er mal wieder was macht und dann sagt er jetzt, ja, gut,
aber komm, hat man sich ein nicht letzte Woche, mal. Hat sich nicht Deutschrap letzte Woche so ein bisschen darauf geeinigt, einfach konsequent gar nicht auf die Bushido-Releases zu reagieren? Ja. Oder die haben doch vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal einen Song gehabt, wo sie auch gedisst haben, wo wirklich niemand drauf reagiert hat.
Voll.
Und diese Woche ja dann wieder mit diesem 90er Berlin oder was?
Ja.
Aber da
okay. Ey, aber dieses 90er Berlin, ich peil's wirklich nicht mehr.
Ich finde es witzig, dass das Video einfach am Alex gedreht wurde.
Wie so ein Touri. Und dass er alleine so...
Da steht einfach so Janowitzbrücke.
Und dann so, okay, ich spraye jetzt. Leute, filmst du, wie ich spraye? Ja, okay. Filmst du, wie ich rumstehe? Ja, okay.
Ich rauch noch mal einen. Ich hab immer so. Kontakte in die Unterwelt.
Right.
Und ey, und dann setzt er sich in so ein Video-Interview rein und bedankt sich bei der Polizei.
Egal.
Ich peilte einfach.
Wie gesagt, das fand ich, wie er bei Kurt Krömer Berlinert hat, wa?
Aber auch nach einer Minute erst, und dann gemerkt hat, oh, kurz
zieht richtig durch. Ja, ich habe Fehler gemacht, wa?
Das ist uns auch aufgefallen, tatsächlich.
Das war köstlich. Das
Darf ich noch eine Sache zu dieser Geschichte, die wir jetzt gerade hier szenische Lesung gemacht haben? Das geht nämlich noch weiter. Du bist ein smarter Mistkerl, das sage ich dir ganz ehrlich. Und deine Fake-Profil-Army würde auch hinter dir stehen, wenn du ein Kinderschänder wärst. Selbst das würden die dir verzeihen, weil die sehen, dass der Anführer der Lauchabteilung es zu etwas gebracht hat in Deutschland. Und du bist ihr größtes Vorbild.
Okay, über Bushido auf jeden Fall. Aber wer?
Belasch, hat jemand Kinderschänder gesagt? Bushido, Flair, Manuelsen, Basteltan, Hengst. Ja, das war's.
Ganz gesagt. Ja, offiziell Belasch. Also, das ist.
Hat jemand tatsächlich Manuelsen gesagt.
Manuelsen?
Du bist ein smarter Kinder, du bist ein smarter Mistkerl.
Hat er wirklich gesagt, Manuel?
Ja, du bist ein smarter Mistkerl, das sage ich dir ganz ehrlich. Und das klang auch wirklich so voller Sympathie. So.
Ja, das klingt so wie in so einem, wie so eine deutsche Synchronisation von so einem alten Bond. So Roger Moore noch eine Rolle spielt.
Miss Penny Money kommt, du bist ein smarter Mistkerl, Bond. Okay.
Okay, was hast du noch ein Zitat, Molly?
Habt ihr auch mitbekommen, dass Farid ein Album gedroppt hat, wo er so 50 Leute gedisst hat und keiner hat reagiert?
Also Ex oder sowas hieß das, war?
Genau. Ich hatte das einen Morgen im Release-Radar, wollte so raufklicken, das hat nicht abgespielt. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe irgendwann mal bei Farid so Stummschalten gemacht, damit das nicht mehr in meinem Release-Radar auftaucht. Und er wollte es einfach nicht abspielen. Das ist eine gute Funktion. Ja. Nee, genau, aber ich habe so ein Mr. Rap-Video gesehen, wo er alle Lines vorgelesen hat. Das ging so 12 Minuten. Nee. So alle Diss-Lines.
Ihr hattet ja mal eine Sendung, oder?
Mr. Rap, ja, voll.
Aber der klickt sich wirklich durch diese ganze Scheiße durch. Ja,
ja.
Der arbeitet
das Danke. Der hat doch bestimmt eine Redaktion mittlerweile, oder? Das können die doch nicht mehr alleine machen.
Das machen die als zweit noch, ja. Naja, voll. Aber ich finde es geil, weil so müssen wir das nicht machen, sondern können einfach sekundärliteratur
konsumieren. Ich guck mir das auch gerne an.
Voll.
Nicht immer, aber immer.
Aber ich habe das heute so auf laut gehabt und meine Frau lief so durch das Wohnzimmer und dann hat die so halb mitgehört und dann, das ist doch unglaublich, das gibt's doch nicht in echt.
Ging es da um die Fettabsaugung?
Nee, da ging es um die verschiedenen. Aber diese mit der Fettabsaugung, das habe ich auch auf laut gehabt. Und dann meinte sie, wer spricht denn da? Bushido?
Also pass auf, nächstes Zitat. Ich war in der Zeit sehr down. Habe nur auf das Schlechte geachtet. Ein kleines Beispiel. Du bist in einem Feld voller Rosen und da ist ein Unkraut. Und du siehst nur das Unkraut. Sagt er das Animus, seine Kondolenz kennt keine Konkurrenz. Nemo war mit 15 schon so schlau wie Biggie mit 19. Oder Ahmad Patron Miri darf nicht mehr auf Instagram live gehen.
Ein Unkraut finde ich erstmal witzig.
Auch klassisches Rosenfeld einfach. Ja. Wer kennt es nicht? So Feld voller Rosen. Siehst du, das eine Unkraut.
Ich habe keine Ahnung, ich sage einfach mal, ich tippe Nemo.
Ich tippe auch auf Nemo.
Es ist richtig. Und wisst ihr, in welchem Video?
Mit Charo 45.
Wenn es der Typ ist, der kocht,
ja.
Dann ja. Und er guckt ihn dabei auch so ganz eindringlich an. So.
Beast Kitchen.
Guck mal. Ein Feld voller Rosen, ne? Das ist ein Unkraut. Und er so, ja. Guckst du in der Gegend und so, hast du gesagt? Er so, Bruder, ich sag grad was Schlaues. Und so, guck mal bitte kurz hin. Das war ein Video, in dem Video hat er auch irgendwie revealed, dass er wohl Autist sei. So, das hat irgendwie Palace, so ein Producer, diagnostiziert, wie in einer Studio-Session. Bruder, weißt du, warum du so ruhig bist? Du bist Autist. Auf einmal hat alles Sinn ergeben. Ich war schon immer anders, ich wusste aber nicht wie und so. Und ich glaube, jetzt habe ich es. Ich bin Autist. Das war eine Phase, in der ich das erfahren habe. Da war ich sehr down. Kleines Beispiel, wie down ich war. Mm. Fett voll aus. Ja, genau. Naja, da war das.
Aber Shoutouts an Charo 45, finde die Kochshow wirklich, wirklich großartig.
Noch nie gesehen, aber ja.
Nein, ich finde es wirklich großartig, jungen Menschen das Kochen beizubringen oder nahezubringen und auch gute Ernährung, gesunde Ernährung auch nahezubringen. Ich finde das richtig gut.
Ja, total.
Wann kommt deine Kochshow? Kochst du gerne eigentlich? Du hast einen Ernährungsplan,
ich koche ganz gerne, aber sehr selten. Ja, mein Bruder kocht richtig gerne. Der ist ein richtiger, eine kleine Kochmaus. Aber ich koche gerne, aber viel zu selten. Anders kann ich es nicht. Und ich koche auch eigentlich alles gleich.
Klick dich durch Charo 45 durch.
Der hat mich auch mal eingeladen zu sich in die Show und ich wollte auch mal hingehen. Aber irgendwie ist es nie dazu gekommen bisher. Aber ich komme.
Versprochen, ja.
Hoch und heilig.
Sehr gut.
Um dieses Segment zuzumachen, möchte ich gerne Fur mit Unspoken spielen. Das ist nämlich ein zweites Release von mir. Ich habe den nämlich produziert zusammen mit Nico KIZ. Das ist eine wunderbare Sängerin, die auf Englisch rappt, wollte ich gerade sagen, singt.
Hast du Konkurrenz zu dir selber gemacht?
Meine Konkurrenz kennt keine Kondolenz. Habt ihr mal gemerkt, dass die letzten Animus-Parts alle immer mit so Reim auf Konkurrenz anfangen und er so die lustigsten Wörter ausdenkt? Also darauf müsst ihr mal achten, das werdet ihr nicht wieder weg.
Hast du noch ein Beispiel?
Meine Kompetenz übersteigt jede Konkurrenz. Auf jeden Fall der Kondolenz-Boss.
Aber was ist Konkurrenz? Meine Konkurrenz kennt keine Kondolenz. Es gibt gar keinen Sinn.
Ich habe keine Ahnung, was Kondolenz heißt, Steiger.
Kondolenz heißt, wenn
kondolieren, wenn jemand stirbt, oder?
Genau. Dann Beileid aussprechen.
Beileid bekunden. Ne?
Wirklich. Ja. Dann gibt es wirklich keinen Sinn, was er da sagt. Aber er sagt das sehr oft, wenn ihr jetzt auf Genius und Kondolenz eingebt, dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Rapper, der das jemals benutzt hat, außer Arnie.
Außer Curse.
Hier ist Falk Schacht von Schacht und Wasabi und ihr hört die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
So, Felix, was geht's denn bei deiner neuen Show?
Ich erzähle einfach neue Jokes. Gibt kein Thema. Alles, was witzig ist.
Echt, aber 5 bis 6 Mal aufgetreten hier in Berlin?
Ja.
Wir haben meistens, das kann man, ja. Also mittlerweile.
Ja, als wirklich kleine Shows, dann 20, ja, 30, 40 Leute.
Ja, aber nichtsdestotrotz. Also es gibt jeden Abend auf jeden Fall hier in dieser Stadt einen Comedy-Club, wo man hingehen
kann. Also gab es auf jeden Fall bis letzte Woche auf jeden Fall. Halt dann 2G oder später dann sogar 2G+. Aber findet statt, ja.
Crazy, diese Szene.
Naja, aber ist warum auch nicht? Weil die Bars und so und Restaurants sind ja auch offen. Also. Theoretisch kannst du es bei Comedy, ist es ja, die Leute müssen sich dann früher, also bei diesen richtigen Open Mics ist es eigentlich immer so spendenbasiert. Sprich, du gehst da umsonst rein, dann treten da irgendwie Leute auf, probieren ein neues Zeug und am Ende steht dann meistens der Moderator mit dem Hut am Ausgang. Jeder schmeißt da irgendwie 15 Euro rein, was auch immer. So. Und das geht jetzt nicht mehr. Jetzt muss man vorher sich irgendwie online quasi Plätze reservieren oder halt direkt Tickets kaufen. Dadurch lässt sich das eigentlich voll gut nachvollziehen, wer da ist. Also pandemiemäßig
Das ist, glaube ich, echt nicht so ein großes Problem.
Also ich finde es auf der einen Seite wahnsinnig faszinierend, dass es anscheinend diese unfassbare Menge an Comedians gibt, die diese Bühnen bespielen. Oder sind es immer die gleichen?
Naja, es gibt eine Berliner Szene. Ich kann jetzt nicht beziffern. Ich würde mal schätzen, vielleicht auf. Also es gibt ja eine große englische Szene und eine große deutsche mittlerweile auch. Ich glaube, so deutschsprachige Comedians sind vielleicht so 30 bis 40 in Berlin. Vielleicht auch viel mehr, aber so Leute, die wirklich regelmäßig gehen. Und ja, ich sage euch, dass die Shows abwechslungsreich und gut sind, aber sie finden statt. So. Aber ich mache meistens dann die Shows mit irgendwie, entweder mit irgendwie den 44-Leuten, mit Kinan oder Phillies oder so. Oder einfach so mit befreundeten Comedians, so Passun oder so.
Ich stelle mir so krass wie Rapper Mittwoch vor. Stehen am Backstage so Leute, die dir so, hey Bruder, ich hab, guck mal, wie findest du den?
Boah, es gibt nichts Schlimmeres als Comedians, die ihr Material an dir austesten. Ja, die gibt's. Gibt's en masse.
Aber ist das mehr mit Ansagen?
Nee, die probieren dir das so zu verkaufen.
Schon,
die,
oder?
Ja.
Weil das hatte ich mal mit diesem, ich will jetzt keine Namen nennen, aber der hat mal irgendein Festival moderiert, wo wir aufgetreten sind. Und dann danach so, Leute, ey, bei diesem Bugatti, ne, kennt ihr das von Ace Hood and Future? Der sagt doch so, I woke up in a new Bugatti. Ne? Ich hab mich gefragt so, wie, der ist da einfach aufgewacht. Wie geht denn das, ne? Wachst du in so einem Auto auf? Dann war ich so, ja, auf jeden, Bruder, klingt gerade wie ein Bit von dir. Und dann so, am nächsten Tag habe ich das irgendwo auch so auf YouTube reingespielt bekommen. Was, ich wusste es doch. So, aber das ist genau das, man kriegt ein Gespür dafür, oder? Ob jemand gerade frei mit dir redet oder ob er so...
Ja, ja, manchmal kommt ja auch so richtig holprig aus dem Dings raus. Also wo du so richtig merkst, jetzt ist er gerade im Material auf einmal. So, ja. Nee. Ich verstehe auch nicht genau, also wenn man so wirklich zusammenarbeitet, so wie ich jetzt mit den 44-Leuten oder so, so natürlich pitcht man sich mal eine Idee, so findest du es witzig oder so, aber dann wirklich mit Ankündigung und dann auch eigentlich immer nur so die Beobachtung an sich, also einen Joke vor Comedians zu testen ist unglaublich undankbar, weil Comedians lachen eigentlich voll wenig, so, also es ist schwer.
Wurdest du angefragt sein. Eigentlich für dieses Laughing Out Loud von Amazon?
Ja.
Warum nicht?
Ich sag mal so, die Mail hat angefangen mit, wir planen ein junges, frisches Comedy-Format mit Bully Herbig. Und da habe ich aufgehört zu lesen. Das war die erste Staffel, ja. Aber es war ja voll der Erfolg anscheinend, aber ich möchte das bitte
nicht machen. Ich habe nur ein Plakat gesehen, was da für Leute dabei sind. Dann hat mir neulich ein Freund erzählt, dass er das sich reinzieht und so das Konzept umrissen. Dann war ich so, das genau, was du gesagt hast, so, das ist so undankbar, wenn du irgendwie Comedians zum Lachen bringen musst. Aber die gehen ja auch viel handwerklicher ran, weißt du? Also die haben
da ist ja die Regel, Hauptsache richtig viel Equipment. Ich glaube, das steht da in den AGBs, weil die haben so viel Zeug alle dabei.
Lass uns über schönere Sachen reden.
Was steht bei dir gerade an, Steiger?
Boah, ich bin schwer frustriert. Ich bin gerade in der inneren Immigration. Ich lese Texte von 1920 oder noch früher.
Bist du in der inneren Immigration?
Ja.
Was soll das bedeuten?
Nee, das heißt so quasi Rückzug. Ich habe jetzt gerade meine Bildungsphase. Ich lese wieder Lenin-Texte. Und so Rosa Luxemburg ursprünglich.
Aber was ist denn aus deinem Plan geworden, dich aus der Szene zurückzuziehen und so richtige Arbeit zu machen?
Ach so, mit
Jugendlichen im Kampfsportclub.
Mit der Sozialarbeiterin vom Halleschen Tor habe ich mich getroffen. Ja. Da
Antenne?
Auf jeden Fall.
Antenne? Ja,
Kamera-Antenne. Und da gibt es jetzt ab nächstem Jahr, werde ich wahrscheinlich dieses 1 Million Klicks mit dem Hau zusammen regelmäßiger durchführen. Also dieses Format, wo wir Videos angucken und einfach darüber sprechen. Also
das ist Hau? Das Haus?
How? Ja, das Theater. Die arbeiten auch mit der Kamera-Antenne zusammen.
Ist in
der
Antenne noch Breakdance?
Nee, aber bald gibt es Kampfsport. Man, die Antenne ist halt deshalb so krass, weil ja ganz viele Hipster da jetzt ans Hallische Tor gezogen sind und da Platten bauen, das finden wir voll gut.
Ja.
Und dann gibt es aber halt noch diese... Also, weißt du, diese Hoodrats da in den Hinterhöfen, diese Jugendlichen, die halt kein Mensch mehr sieht, aber die halt immer noch da sind und die halt einfach wirklich nach wie vor das Klientel dieses Jugendhauses bilden. Und die Sozialarbeiter, die sind halt auch da so richtig gefordert auf jeden Fall.
Aber diese ganzen Leute, die da hinziehen, das sind ja alles so Leute, die wohnen dann da. Ja. Und wenn die dann irgendwann mal Kinder haben, dann schicken die in Treptow zur Schule. Weißt du, was ich meine?
Und ziehen dann wieder weg.
Ja. Aber bis dahin ist Berlin, Mann.
Vermisst du es manchmal, so in Hinterhöfen rumzuhängen mit richtigen Menschen?
Ich hänge eigentlich nur mit richtigen Menschen rum. Ich habe mit Showbusiness nichts zu tun in meinem normalen Leben.
Ich denke mir, du musst halt irgendwo auf irgendeinem Preis rumhängen, wenn du den kriegst, aber muss man ja gar nicht. Man kann ja
Comedy-Preis war ich auch öfters da, so, aber also es gibt ja wirklich so diese,
diese Promi-Events, so die, man kann die alle skippen. Ich weiß gar nicht, warum die da alle hingehen. Was macht ihr denn da?
Naja, gut, aber von der Arbeitswelt stelle ich mir natürlich schon so vor, dass man halt viel mit Leuten zu tun hat, die halt jetzt im Medienbereich irgendwie arbeiten.
Ja, ja klar, also, aber man lernt die Leute kennen so und natürlich. Aber ob man dann wirklich auch privat viel mit denen rumhängt, ist dann noch was ganz anderes.
Es gibt ja Leute, die man ja da auch in der Medienwelt mag.
Ja, ja, total. Ich habe auch viele Promis, die ich mal kennengelernt habe, die waren auch alle total nett oder so. Also es ist jetzt auch gar nicht so ein stumpfer Hate, aber ich will mich so ein bisschen aus dieser Welt einfach so raushalten, weil ich die irgendwie so viel komisch und auch so für Stand-up auch so langweilig. Also es ist ja null relatable. Also man probiert ja immer mit seinen Jokes irgendwie im normalen Leben und im Alltag auch von den Zuschauern zu bleiben. Und wenn man dann nur noch irgendwie auf irgendwelchen komischen Promi-Events rumhängt, hast du gar nichts zu erzählen.
Dann gibt es gar kein Material mehr.
Ist auch so, weiß nicht. Ich find das irgendwie mal.
Sag mal, an dieser Stelle, Mirko Nonchev ist gestorben.
Wirklich?
Ja.
Hast du nicht mitbekommen?
Mit 52 Jahren. Ja. Hat der dich beeinflusst?
Nee, ich habe, also ich kannte das Gesicht, als ich die Nachricht gelesen habe und hier Rest in Peace und alles Gute an die Angehörigen und so. Aber ich habe nichts von dem konsumiert groß.
Okay, weil das war ja ganz interessant, dass der hat ja als Rapper angefangen.
Ja, der hat irgendwas, der war auch Breaker, glaube ich. Mhm. Der hat auf jeden Fall was mit Hip-Hop zu tun gehabt, glaube ich.
Der war so richtig All Elements auf jeden Fall. Ja, ja. Und der konnte, aber der hat ja auch so Beatbox gemacht und der konnte halt eben auch
so Geräusche nachmachen.
Genau. Ja, ja. Das war so Police Academy auf Deutsch, so dieser eine Typ, der dann so Hubschraubergeräusche nachmachen kann. Und so.
Nee, krass, woran aber?
Ich glaub, natürlich ein Todes. Hieß es.
Ja, ich glaube, Todesursache wurde gar nicht mitge.
Vor zwei Tagen hieß es dann irgendwie, er ist eines natürlichen Todes gestorben, weil war dann wegen irgendeiner ZDF-Show oder ZDF-Heute-Show, glaube ich, war dann fester Bestandteil.
Ah ja. Na, der war zufällig, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, glaube ich, auch in der neuen Staffel LOL dabei.
Ehrlich?
Ich glaube, ja.
Ich fand es nur deshalb so krass, weil ich kannte den halt irgendwie so quasi noch aus dieser, ich glaube, er war sogar aus Potsdam, kann es sein?
Das weiß ich nicht.
Egal, auf jeden Fall kannte ich ihn noch so aus dieser Hip-Hop-Bubble und dann irgendwie so Breakdance und so weiter. Und dann ist er aber so Comedian geworden und halt so richtig groß und beim ZDF und dann halt irgendwie so schon auch in einer anderen Liga dann gespielt. Es gab ja damals so Hip-Hop-Kultur und dann Hochkultur oder also diese offizielle Kultur.
Ich will ein Lied rausmachen.
Bitte.
Zwar möchte ich von Lil Wayne Mahogany auf die Playlist packen, einfach weil ich es wirklich gut finde, das hatte ich dir auch geschickt.
Das war das, wo er crazy gegangen ist, ja.
Der ist einfach auf so einen relativ simplen, aber geilen Beat einfach so 3 Minuten richtig geil durchgerappt. Ich finde, Lil Wayne ist in Deutschland auch so ein bisschen underrated, oder? Also so richtig außer Lollipop. Und vielleicht hier so 1-2 Hits, also, hat man den nicht so auf dem Schirm als
einen. Aber ich glaube, auf Deutsch das Wordplay von ihm zu checken, ist auch eine andere Geschichte. Okay. Ich glaube, so, der hat in Amerika eine breitere Masse so Respekt für, weil das einfach, das kannst du ihm nicht absprechen, was er mit Sprache macht. So. Ja. Und in Deutschland ist so, ja, kenne ich nicht, rappt also, jetzt die ganze Zeit nur, ja, komm.
Also in Rap-Kreisen war Lil Wayne schon auch vor 15 Jahren auf jeden Fall schwer am Start.
Habt ihr mal dieses Interview gesehen, wo er darüber erzählt hat, dass er sich als 9-Jähriger selbst angeschossen hat, weil er seine Mutter irgendwie, weil seine Mutter zeigen wollte, nein, ich meine das wirklich ernst, es geht mir schlecht und so.
Ah, crazy. Ich kenne nur das Interview von ihm, wo er sagt, what's your favorite meal? Pussy.
Aber ist schon sympathisch, eigentlich fast schon wieder.
Ach so, ganz kurz, wir können noch erzählen, wir haben ja dieses Jahr unseren Adventskalender ein bisschen vernachlässigt. Aber nur, weil wir in der letzten Weihnachtswoche alles zusammenballen und vom 20. bis zum 26. gibt es Gewinne jeden Tag von eben nicht einer Marke jede Woche, so wie letztes Jahr, sondern wir haben alle Marken zusammengeballt in die letzte Woche.
Und dann gibt es die
festen Goodie-Bags mit Billy Boy und G-Shock und Flying Dutch und allen möglichen Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Alle zu euch Marken. Nach Hause, einfach nur fürs auf Instagram kommen und nette Sachen schreiben. Und
ich packe noch hier einen Flaschenöffner aus dem Büro dabei.
Und einen Felix Lobrecht Flaschenöffner von Mio Mio Mate.
Mio Mio.
Es geht sowas von los.
Der Flaschenöffner heißt Kräuterbraut. An dieser Stelle Shoutout an Kräuter Hannes, der einen Brief geschrieben hat. Lese ich nächste Woche vor.
Na gut.
Ja. Ich hätte noch tatsächlich einen Song. Musa und die P mit Egal.
So ein schönes Schlusswort.
Schließe ich mich an.
Nein. Eine Sache wollte ich von euch noch wissen.
Okay, sorry, ja, stimmt.
Ja, kannst du Mauli fragen.
Gibt's ja auch noch.
Und kannst Felix fragen.
Frag doch mal.
Was war eure schönste Show? Und zwar jetzt nicht die größte, nicht die tollste oder sonst was, sondern wirklich für euch die schönste Show, wo ihr so gemerkt habt,
das 100, will ich jeden 100% Tag.
Mann, so, das war, da war ich so komplett drin. Könnt ihr euch da noch
also ich dran weiß erinnern? Sofort.
Du weißt ja, dann sag mal.
Easy. Bei mir war in der Kulturbrauerei im Kesselhaus.
Wirklich? Ja. Da war ich da.
Da warst du wirklich da und da waren ungefähr alle da, die sonst noch nie da waren. So meine, irgendwie meine Eltern, meine Schwiegereltern, meine, ich glaube, Großeltern? Nee, Großeltern nicht. Aber meine Geschwister und so. Und lauter Leute, die mich zum ersten Mal da gesehen haben und dann in so einer großen Location und dann irgendwie, man sagt ja immer so, ja, in den kleinen Location, das ist am geilsten und so. 300 Leute, die Moshpit, viel, viel geiler und so. Aber 900 Leute im Moshpit macht auch schon, das ist auch schon richtig geil. Das kann man nicht sagen, dass das nicht geil ist. Aber
900 Leute, das ist halt so...
Das ist die Grenze, die man noch hinbekommt wahrscheinlich. Die, ne?
Das ist, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich...
Und weißt du so, was, das war sogar gut, dass du und so und auch so viele andere Leute so weit hinten standen, weil ich dachte mir so, das denke ich sonst nie, sonst gucke ich immer so in die ersten Reihe und bin so, oh, ihr seid so am Start, ihr seid richtig am Start, für euch mache ich das. Und da dachte ich mir so, nein, bis in die letzte Reihe müssen die mich verstehen und das muss alles rüberkommen und das muss, Dings. Und das war irgendwie...
Gute Übung anderer, dann quasi.
Anderer Deal, ja, voll.
Na, witzig. Ich kann mich nicht konkret dran erinnern. Ich habe auch, aber ich war auch quasi bis Corona 8 Jahre am Stück auf Tour. Also
das verschwimmt. Unterscheidet man da irgendwann noch? Nee, oder? Das ist so.
Nee, also wir machen vor Ort und so ist es schon immer geil, aber das ist dann wirklich im Rückblick ist es einfach meine, nur ein so ein Strudel.
Ja. Yeah.
Das ist dann wirklich schwer auseinanderzuhalten. Also mir fallen. Ich habe gerade als erstes irgendwie an Zirkus Krone in München gedacht, aber da hatte ich auch 5 Shows, deswegen weiß ich auch nicht, welche davon, aber ja. Was auf jeden Fall eine besondere Show war, war meine Premiere im Admiralspalast von meinem letzten Programm Hype. Das muss irgendwie 2018 gewesen sein, glaube ich, weil das war bis dahin meine größte Show. Ich glaube, da passen so 1400 Leute rein oder ich glaube sogar 1700. Und ich war so ultra angespannt, vor diesem neuen Programm hatte das Gefühl, so einen Druck zu haben und so eine krasse Erwartungshaltung. Und als ich das da dann gemacht habe und das richtig gut funktioniert hat, war ich so richtig erleichtert. Weil das letzte Mal, als ich im Admiralspalast aufgetreten bin, war 2010 bei der Fritznacht der Talente, wo ich irgendwie nach meinem dritten Auftritt oder sowas angefragt wurde, ob ich da mitmachen will. Und da wurde ich nach 10 Sekunden von der Bühne geboot. Und dann war ich 8 Jahre später 2 Tage hintereinander mit meiner Solo-Show da. Das war auf jeden Fall was Besonderes.
Full Circle.
Auch wenn die Show jetzt wahrscheinlich dann...
Also weißt du noch, wegen was du von der Bühne geboot wurdest?
Ja, wegen... es war kein sonderlich guter Text, aber das, was die anderen gemacht haben, war jetzt auch nicht so viel besser. Fun Fact, moderiert von Ken Jebsen, die Fritz nach der Talente nice. Damals.
Ja. 2010, ja. War der noch bei Fritz?
Ja, da war, oder 2009, aber es war auf jeden Fall, genau. Und das Konzept der Show war, es gab quasi 2 Rubriken, einmal Rubrik Wort, da sind so Leute, die irgendwas Comedy oder Texte vorlesen, die in Konkurrenz und dann gab es noch Musik. Und das Konzept war, du fängst an, darfst 30 Sekunden machen und nach 30 Sekunden kann das Publikum entweder klatschen, dann darfst du dein Set fertig machen, 5 Minuten.
Nein.
Oder die dürfen buhen nach 30 Sekunden. Und dann ist vorbei. So. Und ich war der letzte Wort-Act und es war so ein, die Leute im Publikum hatten einfach eine gute Zeit und haben einfach immer gejubelt und die Show spielen lassen. Und dann ist Ken Jebsen vor mir auf die Bühne gegangen und hat gesagt, so, jetzt kommen wir hier mal zum letzten Wortbeitrag. Und Leute, ihr habt das Showkonzept schon verstanden, ja? Also ihr könnt auch buhen, wenn euch was nicht gefällt. Könnt ihr jetzt mal bitte alle buhen? Hat er den kompletten Saal buhen lassen. Und dann hat er so in das Buh reingehabt. Und jetzt hier der nächste für euch, Felix Lobrecht.
Oh Gott.
Und da waren die Leute so auf Buh geprimed, dass sie einfach bei meinem dritten Wort dann quasi schon angefangen haben zu buhen. Und da habe ich irgendwie gesagt, ja, fickt euch, ich bin von der Bühne gegangen. Und das war das erste Mal, dass mein Vater mich auf einer Bühne gesehen hat. Und das war alles Gaga. Da habe ich auch wirklich kurz danach kurz damit gehadert, ob ich überhaupt noch auf eine Bühne gehe.
Ja, da konnte man schon sehen, wie zerstörerisch Ken Jebsen mit seiner Demagogie
ist. Aber das ist krass.
Und der hat mir dann später eine Mail geschrieben, in der er sich, also ich glaube, es sollte eine Entschuldigung sein, aber im Wesentlichen hat er gesagt, dass er alles richtig gemacht hat auf 30 Zeilen. Hat einfach so richtig lang gesagt, warum er sich einwandfrei verhalten hat.
Das hat Ben Salomon auch immer gemacht, wenn Leute so Crowd mitgebracht haben, so, okay, und wen fandet ihr geil? Dann hat er gemerkt, okay, der Crowd, alle anderen im Raum könnten jetzt auch die Opposition sein, just saying. Dann waren natürlich alle immer für den anderen oder so, ja.
Ich war übrigens nie bei Rapper Mittwoch.
Ey, es ist wirklich wie Comedy Club wahrscheinlich.
Ja, weil dieses Binu ist ja voll die geile Location eigentlich.
Ja.
Oder ist doch dieses Ding da am Schlesi unten, oder?
Voll. Ja. War auch, ach, das gab's,
das war so ganz, ganz niedrige, ich bin da einmal irgendwann mal aufgetreten, auch Comedy-mäßig, ist aber auch schon ewig her, aber da richtig niedrige Decken, so, also da kann ich mir schon vorstellen, wenn da, ich kann mir schon vorstellen, dass es da, wenn da eine geile Show ist, dass da richtig.
Also ich fand, einmal im Jahr war es immer ein richtig gutes Erlebnis.
Voll. Felix, schön, dass wir hier waren, ja. Und viel Erfolg bei deinem ganzen.
Bei was auch immer,
Nein. Viel Erfolg dabei, dass diese Shows stattfinden dürfen,
ja, und irgendeine, das wäre richtig gut,
4G-Regelung kommt.
Das wäre richtig klasse.
In diesem Sinne.
Dann sehen wir uns nächstes Jahr.
Ey, übrigens, Ansteck-Mikes-Steiger, ne? Das ist doch eigentlich rumlaufen, während gut. Man hier redet. Das ist
wahnsinnig shit, gut. Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften. Bis dahin.
Tschüssikowski, Alter. Berlin, wa?
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.